zu dem Thema heute Abend gibt es auch einen sehr ausführlichen Artikel in dieser Zeitschrift Gegenstandpunkt, auf die eben schon hingewiesen wurde. Und zwar in der Nummer 214. Und der Artikel heißt Wohnungsnot und Mietpreisexplosion, das Grundeigentum und der Wohnungsmarkt. Das eine Stichwort in der Überschrift dieses Artikels, Wohnungsnot. Damit wollen wir heute Abend auch einsteigen. Man erfährt über die Großstädte in Deutschland und über die Ballungszentren und aufstrebenden Regionen in der Bundesrepublik immer mal wieder, aktuell sowieso, dass gemessen an dem Bedürfnis nach Wohnraum, was seitens der Bevölkerung existiert, es von diesem Gut Wohnraum zu wenig gibt, dass davon zu wenig angeboten wird. Diese Mangelanzeige ist, wie gesagt, überhaupt nichts derzeit quasi Einmaliges, sondern eigentlich eine immerzu präsente Mangelanzeige. Und obwohl das also weder neu noch was besonders Seltenes ist, so eine Mitteilung, ist es doch eine eigentümliche Mitteilung in der Welt der Marktwirtschaft. Dass es glatt in dieser Marktwirtschaft von einem angebotenen Gut zu wenig gibt. Zum ideologischen Selbstbild, was die Marktwirtschaft über sich gerne verbreitet, passen solche Nachrichten jedenfalls eigentlich nicht so gut. Weil Mangel, das ist so ungefähr das Letzte, was die Marktwirtschaft sich nachsagen lässt. Wenn sie stolz darauf verweisen kann, dass sie als denkbar beste Form des Wirtschaftens die Versorgung der Menschheit beständig optimiert und die ja auch darauf verweisen kann, dass sie für alle erdenklichen Mängel oder Engpässe doch ein Allheilmittel weiß, kennt und hat, das ist das Geld. Also wenn es schon an irgendwas fehlt, dann ist doch klar, dann braucht es eben mehr Geld in Form von Investitionen oder Subventionen oder auch Transfer- und Sozialleistungen. Und schon läuft die Sache. Das gilt auch und gerade dort und dann, wenn man an Leute denkt, die, klar, sowas gibt's, die manche ihrer Wünsche und Bedürfnisse nicht so ohne weiteres zu ihrer Zufriedenheit stillen und bedienen können. Dass es manchen oder gar nicht so wenigen Leuten in der Marktwirtschaft so geht, das leugnet auch überhaupt niemand. Das leugnet die Marktwirtschaft auch nicht, wenn sie über sich selber positiv Auskunft erteilt. Und es mag ja auch nicht schön sein, dass es sowas gibt. Es mag ja bedauerlich sein. Aber wenn es Leuten so geht, dann ist doch völlig klar, woran das liegt. Dann haben sie halt zu wenig Geld. Dann haben sie zu wenig Geld und können sich eben manches zur Schau gestellte Gut nicht leisten. Wie gesagt, das mag bedauerlich sein, aber eins ist klar. Am Angebot, also an den angebotenen Gütern, mangelt es auch in solchen Fällen eigentlich überhaupt nicht. Also von materieller Unterversorgung kann doch in dieser Gesellschaft keine Rede sein. Also wie gesagt, das will die Marktwirtschaft sich überhaupt nicht nachsagen lassen und das muss sie sich auch nicht nachsagen lassen. Wenn hierzulande Bedürfnisse unbefriedigt bleiben, normalerweise, dann stehen die Leute mit ihrem unbefriedigten Bedürfnis vor der Schaufensterscheibe, davor, dass all die Dinge des Bedarfs reichlich vorhanden sind und ausgestellt werden. Und manches davon können sie sich dann halt nicht leisten. Wie gesagt, bei Wohnungen, bei diesem Gut, sieht die Sache wirklich anders aus. Denkt mal dran, wenn in einer deutschen Großstadt eine Zeitungsannonce erscheint oder auf Immo Scout so eine Wohnung angeboten wird. Und dann gibt es auf eine Wohnung, was weiß ich, 200 Bewerber und dann werden die eingeladen und dann stehen sie Schlange von der Wohnungstür bis raus auf die Straße. Solche Schlangen, die sich um ein und dasselbe Gut bemühen, die kannte man sonst eigentlich woher? Naja, drüben, aus der DDR, ja, da gab's sowas.
Und nach dem Krieg.
Ja, genau. Was war da jedem Beobachter sofort klar? Diese Schlangen, wenn sie sich bilden, die zeugen von einer erbärmlichen Mangelwirtschaft, die einfach nicht genug zustande bringt. Wo sonst in der Marktwirtschaft, im Hier und Heute, ist es denn ernstlich so, dass die Käufer, die potenziellen oder die beabsichtigenden Käufer, dass die sich bewerben müssen auf die Ware, die sie kaufen wollen, für die sie Geld hinlegen wollen? Inzwischen ja mit Lebenslauf und Motivationsschreiben und weiß der Teufel nicht was. Also insofern, auch wenn man von dem Selbstlob der Marktwirtschaft vielleicht nicht viel halten mag, kann jeder halten, wie er will, dieses Mangelwesen in dieser Abteilung, das passt wirklich auch nicht zur Realität dieser Wirtschaftsweise. Weil diese Wirtschaftsweise, die zeichnet sich ansonsten dadurch aus, dass sie nicht zu wenig von irgendwas, sondern dass sie beständig ein Überangebot von allen erdenklichen Produkten verlässlich schafft, herstellt und zur Schau stellt. Weil so überhaupt mit diesem Überangebot überhaupt Geschäftsleute um die Zahlungsfähigkeit dieser Gesellschaft, die sie auf sich ziehen wollen, konkurrieren. Und das gilt ja auch für die Leute mit dem kleinen Geldbeutel. Auch die werden mit Angeboten keineswegs unterversorgt, sondern überhäuft. Von jeder Warengattung gibt es neben der gediegenen Luxusvariante nochmal die Sparvariante. Mit entsprechenden Abstrichen an der Qualität, häufig, allemal. Aber die ist dann eben billig und irgendwie im Bereich des Erschwinglichen für den normalen Menschen. Und so wird sich auch um dessen Geldbeutel gekümmert und er wird mit Angeboten überhäuft. Die Marktwirtschaft aus den eben genannten Gründen der Konkurrenz um Zahlungsfähigkeit, die zeichnet sich viel eher und allgemein viel mehr dadurch aus, dass sie von allem viel zu viel produziert und anbietet. Viel zu viel jedenfalls gemessen daran, was die Vernunft oder der Geschmack oder die Umwelt irgendwie gerade noch so erträglich finden könnte. Aber bei den Wohnungen ist die Sache anders. Und die Nachricht über Wohnungsnot und Wohnungsmangel begleitet diese Wirtschaftsweise, seit es sie gibt. Gehört also zum Kapitalismus irgendwie dazu. Und der Frage, woran das eigentlich liegt, wollen wir halt heute Abend mal nachgehen. Gut, also woran liegt das? Jetzt sind Wohnungen ja auch ein Produkt in der Marktwirtschaft. Und soweit man den Wohnraum, also die Wohnungen, als dieses Produkt, als was Hergestelltes, als was Produziertes ins Auge fasst, muss man eigentlich sagen, an der Front gibt es eigentlich erstmal kein Problem. Es mag schon sein, dass es auch da mal irgendwie einen Kapazitätsengpass von irgendwas gibt. Aber wenn das so ist, dann wird das vom Kapital doch auf seine Art beantwortet. Also Wohnungen herzustellen, das ist eine Frage lohnender Produktion. Und da kennt das Baugewerbe viele Techniken zur Erhöhung der Produktivität und zum Einsatz von ganz viel billiger Arbeitskraft aus Osteuropa. Und entsprechend wird die Sache dann in Angriff genommen. Und so sorgen die Bauunternehmer, das Kapital sorgt dann schon dafür, dass die Produktion nützlicher Güter sich auch in diesem Sektor fürs Geschäft als lohnend erweist. Deswegen sind sie auf so grandiose Fortschritte und Ideen gekommen, wie das modulare Bauen. Also eine Art des Bauens, wo man die einzelnen Zimmer, Wohnzimmer und Nasszelle und so weiter, die werden irgendwo quasi industriell vorgefertigt nach dem immer gleichen Muster und dann muss man sie nur noch mit dem Kran aufeinanderstellen und fertig ist die Bude. Also soweit der Mangel, von dem jetzt eben die Rede war, sofern der dieses Produkt der Wohnung betrifft, lässt das Kapital eigentlich nichts anbrennen. Das wird von einem Kapitalisten hergestellt, wenn es sich für ihn lohnt. Und dann gelten alle Gesetze des Wachstums, die in dieser Gesellschaft überhaupt gelten. Und dann kann eigentlich von Wohnungsnot in der Hinsicht, da würden sie irgendwie was vermissen lassen, nicht die Rede sein. Also was heißt schon, es wird halt zu wenig gebaut. Wenn man jetzt sagt, oder wer jetzt sagt, ja, Wohnungsnot, es wird viel zu wenig gebaut. Der bezieht sich damit jedenfalls ganz selbstverständlich, aber ich will mal darauf hinweisen, der bezieht sich damit nicht auf unzureichende Kapazitäten oder irgendwie unzureichendes Wissen oder unzureichende Arbeitskraft und so weiter im Baugewerbe, sondern der bezieht sich auf Bauland, was knapp und teuer ist. So gibt es dann sogar von den Bauherren der Nation die Beschwerde. Die bestehen jedenfalls drauf, an ihnen liegt das nicht, diese Bauunternehmer. Die sind nicht schuld, sagen sie. Die sagen, die Schaffung von günstigem Wohnraum für die breite Masse der Bevölkerung, die unterlassen sie an vielen Orten inzwischen deswegen, weil das für sie mittlerweile schlicht nicht mehr als lohnendes Geschäft machbar ist, zu machen ist. Und zwar nicht deswegen, weil die nicht wüssten, wie man billig baut und wie man Leute schlecht bezahlt und lange arbeiten lässt, sondern wegen der hohen Grundstückspreise und der hohen Pachten, die da abgerufen werden. Darauf bezieht sich ihre Beschwerde. Diese Preise fürs Grundstück sind so hoch, dass noch nicht mal Sie als Profis Ihres Metiers, wie gesagt, mit allem, was dazugehört, dass noch nicht mal Sie so billig bauen könnten, dass es am Ende da ein Wohnraum bei rauskommt, mit dem man dann als Billigangebot für den beschränkten Geldbeutel der Massen irgendwie noch seinen Schnitt machen könnte. Das ist für sie nicht rentabel wegen der hohen Grundstückspreise. Und dann heißt das, das wird zwar dringend gebraucht, aber sie machen es nicht. Also, worauf ich aufmerksam machen will. Interessanterweise geht diese mangelmäßige Anomalie unserer Marktwirtschaft auf dem Wohnungssektor, diese Anomalie der Wirtschaftsweise, die geht auf was Außerökonomisches, auf was, was mit Produzieren nichts zu tun hat, zurück. In dem Fall bleibt wirklich Zahlungsfähigkeit und zahlungsfähige und bereite Bedürfnisse bleiben hier wirklich unterversorgt und unbedient, wo sich ihre geschäftliche Ausnutzung eben nicht lohnt. Und das scheitert nicht an der Produktion, die lohnend irgendwie zu veranstalten ist, sondern das scheitert allen Ernstes am Preis und an der Verfügbarkeit des Bodens. So kann man dann am Ende sagen, es gibt zu wenig Wohnraum, ohne dass die Bereitstellung von Wohnraum im technischen Sinne dieser Gesellschaft auch nur das leiseste Problem bereiten würde.
Dürfte ich einen Satz noch dazu ergänzen? Es geht ja nicht nur um die Begrenzung des Grund und Bodens zum Bauen, sondern wir haben Genehmigungsverfahren, die so lange dauern, dass der Markt ja gar nicht reagieren kann. Wir haben Bauauflagen, die das Bauen trotz aller Ausbeutung so teuer macht, dass eine Wohnung für einen normalen Mitbürger gar nicht mehr erschwinglich ist. Das müsste ja vielleicht auch mit betrachtet werden, oder?
Ja, aber was ist da schon unterstellt? Wenn man jetzt, wenn man sagt, der Staat, der braucht so lange, bis er mal in die Puschen kommt, irgendeine Genehmigung zu erteilen. Wie gesagt, wofür eigentlich?
Also wir sprechen über Baukosten. So, die Baukosten sind ja nicht nur das Bauland. Natürlich viel zu teuer, aber Baukosten sind ja eben auch Auflagen, sind Dämmung, sind Schallschutzauflagen, sind all diese Auflagen, die wir heute erfüllen müssen, um bauen zu können, die alleine schon, selbst wenn Sie hier bei uns auf den Dörfern bauen wollen, ein Haus so teuer macht, dass Sie es gar nicht mehr vermieten könnten.
Naja, ich wage jetzt mal zu behaupten, dass die Unternehmerschaft in der Marktwirtschaft damit, dass wenn sie Produkte herstellt, um sie für den eigenen Gewinn dann an den Mann zu bringen, dass die Unternehmerschaft da mit staatlichen Auflagen immerzu konfrontiert wird. Was die Gründlichkeit angeht, wie man diesen Gebrauchswert herzustellen hat, damit er einem nicht über dem Kopf zusammenfällt und dass er gedämmt sein muss und so weiter. Ich wage mal zu behaupten, es mag schon sein, dass das für Unternehmer, die in diesem Metier tätig sind, die sind immer schlecht auf den Staat zu sprechen, weil der sie immer mit Auflagen gängelt, die sie eins zu eins in eine Verteuerung ihres schönen Geschäfts übersetzen können. Aber gescheitert ist daran das Geschäft eigentlich noch nie. Und der Staat selber, der nimmt sich diese Beschwerde sogar richtig zu Herzen und hat jetzt auch festgestellt, dass er in dieser Wohnungsfrage selber mit seinen Vorschriften ein Hindernis ist und gelobt Besserung zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren und den Abbau von Bürokratie. Aber das ist nicht die Besonderheit dieser Sphäre. Sondern die Besonderheit, da möchte ich drauf bestehen, die Besonderheit in dieser Sphäre ist das, worauf ich jetzt überhaupt erst zu sprechen kommen wollte, wo ich mich halt mal hin argumentieren wollte. Das ist dieses Ding Grund und Boden, was komischerweise in der Marktwirtschaft, obwohl es überhaupt kein Produkt ist, seinen Preis hat. Und das Steigen des Preises für dieses Gut, das führt zu so mancher Beschwerde und zu so manchem Widerspruch. Oder noch anders gesagt, der Vortrag will sich eine Erläuterung und Kritik des Grundeigentums vornehmen und dass das Baugewerbe mal darüber hinaus, dass es auf Grund und Boden baut und dass ein wahnsinnig großer Anteil der Mietkosten auf den Preis für Grund und Boden zurückgeht, dass das Baugewerbe darüber hinaus ein erzkapitalistisch betriebenes Geschäft mit Preisen für Baustoffe, Produktionsmittel mit der Ausbeutung von Arbeitskräften und auch noch mit der Inrechnungstellung von staatlichen Auflagen, sofern man es nicht schafft, erfolgreich zu betrügen. Dass es das da alles auch gibt, das, wie gesagt, Das gibt's da alles auch und das ist aber nicht die Besonderheit, die wir uns jetzt vornehmen wollen. Sondern, wie gesagt, aber wir, also ist kein Problem, vielleicht hört man sich's mal an und dann kommen wir auf die Frage wieder zurück, welche Rolle der Staat mit seinen Auflagen dabei eigentlich spielt. Es ist jedenfalls, es ist sowieso sehr undankbar dem Staat gegenüber, wenn man ihn, wenn der einem immer als Hindernis von dieser Geschichte einfällt. Also, Grundeigentum. Das ist ja Grund und Boden gleich als ein Stück Eigentum ins Auge gefasst. Zum Grundeigentum hätten wir drei Thesen anzubieten heute Abend. Die sage ich jetzt vorweg und dann gehen wir es nach und nach durch. Also die unsere Kapitelchen heißen: Grundeigentum ist erstens etwas Unkapitalistisches. Zweitens, es ist sogar was Antikapitalistisches. Und die Versöhnung kommt dann zum Schluss. Drittens ist es was total Karacho-mäßig Turbo-Kapitalistisches. Aber eins nach dem anderen. Also um das nochmal aufzugreifen. Ausweislich der Beschwerde der Bauherrin, die ich auch nicht erfunden habe, sondern die so in der Zeitung gestanden hat. Die Beschwerde über die hohen Grundstückspreise. Woran scheitert also die lohnende Versorgung der Menschheit mit Wohnungen? Woran scheitert sie an dieser Stelle? Allen Ernstes an der Verfügbarkeit von Stücken der Erdkruste, an der Verfügbarkeit von dem Platz, von dem Ort, an dem alles, also alles gesellschaftliche Leben und Produzieren stattfindet. Es scheitert also an einer schieren Voraussetzung von jeglicher Produktion und Reproduktion und Leben in der Gesellschaft. Grund und Boden, dieses Ding, das ist doch bloß der Platz, das Gebiet, wo das alles dann stattfindet. Aber ja, was heißt da schon bloß? Weil das als kleines Stichwort zur Rolle des Staates. Was heißt da schon bloß? Es gibt ja überhaupt kein Stück dieser Erdkruste. Es gibt ja überhaupt kein Gebiet auf der Welt, über das nicht eine politische Herrschaft das Sagen hat und gebietet. Diese politische Herrschaft, also die politischen Herrschaften natürlich, wenn man an den Globus denkt, hat das Regime über die Fläche, auf der sie ihren Staat veranstaltet und auf der das gesellschaftliche Leben stattfindet. Und so eine moderne bürgerliche Herrschaft wie die unsere, die ist auf die geniale Idee gekommen, dass dieses Gebiet als ein Flickenteppich von Parzellen existieren soll, die allesamt privates Eigentum sind. In dieser Eigenschaft als privates Eigentum entfalten jetzt Grund und Boden ihre Wirkung als Schranke, die einem zum Beispiel dann drastisch vor Augen steht, wenn man selber eine Bleibe sucht. Diese Wirkung als Schranke, als Grund für den Mangel, haben Grund und Boden nicht, weil das was ist, was man nicht vermehren kann. Und es deswegen davon halt nun mal nur so viel gibt, wie die Erde rund ist. Es liegt nicht an der Quantität der vorhandenen Fläche, sondern es liegt an deren Qualität als Privateigentum. So wird aus was an und für sich Banalem, was an und für sich ebenso Banalem wie halt dass es eine unverrückbare Voraussetzung für alles ist. So wird aus dieser banalen Voraussetzung fürs Leben, dass es irgendwo stattfinden muss, eine Schranke. Eben weil diese Voraussetzung einem Recht auf exklusive Verfügung unterliegt, die Figuren in Händen halten, die man deswegen Grundeigentümer nennt. Durch nichts anderes als dadurch, dass sie auf einen Grundbucheintrag beim Katasteramt verweisen können. Durch nichts anderes vermögen die es, weil sie ein Stück Teilhabe an der Staatsgewalt damit in Händen halten, wenn ihnen da was als Eigentum zugesprochen ist, vermögen sie es, daraus eine Geldquelle, eine Erwerbsquelle für sich zu machen. Die können für sich ausnutzen, dass jeder braucht, was ihnen gehört, was sie haben und was sie selber für sich nicht benutzen wollen. Sie fordern einen Tribut dafür ein, dass sie das exklusive Verfügungsrecht, was sie über irgendeine Fläche innehaben, was der Staat ihnen garantiert hat, wenn sie das auf Zeit abtreten an Leute, die mit diesem Flecken Erde, die den für was auch immer brauchen und die deswegen dafür Geld bezahlen. So unter anderem der Mieter, in dessen Monatsmiete der Tribut an das Grundeigentum immer eingeschlossen ist. Ein Tribut, den sogar gänzlich unbebaute Flächen abwerfen, wenn sie jemand brauchen kann und haben will. Auch die kosten Geld, obwohl sie überhaupt nicht bearbeitet sind. Also insofern, Tribut ist auch keine beliebige Vokabel, sondern das ist die passende Kategorie für diese Sorte Geldverdienst. Grundeigentümer, wenn sie Geld verdienen mit ihrem Eigentum, die kassieren ab für nichts anderes als dafür, dass sie die Überwindung der Schranke zulassen, die das Eigentumsrecht des Staates all denjenigen setzt, denen dieses Stück Eigentum nicht gehört. Das ist nur die gänzlich unökonomische, gewaltmäßige Bestimmung ihres Eigentums, dass es ihnen halt gehört und sonst keinem. Das machen sie zu Geld. Bitte.
Wenn ich jetzt mal angefangen habe zu arbeiten und bei Null anfange, ne, und mir eigentlich mal Geld beiseite lege, mir eine Wohnung kaufe, sage, ich muss beruflich irgendwo anders hin und diese Wohnung gehört mir, da habe ich für gearbeitet und ich vermiete die jemand und kriege dafür letztlich mal irgendwo Geld. Bin ich dann auch so ein schlimmer Eigentümer?
Fragst du mich das?
Ja. Ja, ich finde, das ist nicht ein großer Topf, in den man alle reinwirft und sagt, die bösen Grundstückseigentümer. Also das ist, da muss man differenzieren doch irgendwo. Ja? Und wo ist denn die Kaste der Leute, denen alles gehört? Das würde ich gerne mal wissen. Also wo sind die denn? Wer ist das denn?
Also ich wollte das ein bisschen grundsätzlicher, nicht nur in einer Wohnung aufhängen. Ja. Ich habe das Gefühl, das wird jetzt hier ideologisiert. Aha. Wir leben in der Marktwirtschaft, das Aha. haben Sie gesagt. Der Markt deckt in der Regel die Bedürfnisse ab, außer bei der Immobilie. Und ich glaube nicht, dass eine Vergesellschaftung des Grund und Bodens die bessere Lösung ist als den Grund und Boden im Privatbesitz. Aber was man natürlich berücksichtigen muss bei Angebot und Nachfrage ist, dass durch die Urbanisierung, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, ich glaube mittlerweile leben 60% der Weltbevölkerung in großen Städten oder in Städten überhaupt, dass die Nachfrage genau dorthin geht. Und es gibt im Prinzip nicht zu wenig Boden. Die Nachfrage steuert, wird falsch gesteuert. Wenn ich da sehe, dass hier auch in dem kleinen Marburg gebaut wird ohne Ende im Moment, innerstädtisch und auch an der Peripherie, Aber kein Wohnungsunternehmer würde jetzt ein 20-Familien-Haus in Ebsdorfer Grund setzen, ja, weil die Nachfrage dafür nicht da wäre. Und das regelt halt der Kapitalismus. Ja, wenn die Nachfrage nicht da ist, wird auch kein Angebot geschaffen.
Okay,
also wir sind als Verbraucher mit im Boot, weshalb dieses Verhältnis so da ist.
Also eins vorweg jetzt zu beiden Beiträgen. Dass das hier eine gesellschaftskritische Veranstaltung ist, es mag einem moralisch verwerflich vorkommen, aber so ist es halt bei uns. Ansonsten, wenn ich mal davon absehe, dass eben gesagt wird, das läuft ja hier auf eine Polemik raus, auf eine Kritik, wenn ich davon mal absehe, habe ich nichts gehört, was dem, was bisher gesagt wurde von mir, widersprechen würde. Wenn man schon von Angebot und Nachfrage und Preisen in Städten versus dem Preis, ich habe jetzt vergessen, wie dieses Kaff hieß, aber irgendwo im Umland, wenn man darüber schon redet, ja, wo kommt das denn her? Für was ist denn Angebot und Nachfrage hier so zuständig, wenn nicht für den Preis von Grund und Boden, über den ich noch gar nicht mehr gesagt habe, als dass es ihn gibt? Ich habe ja bloß darauf hingewiesen, dass hier eine Sache einen Preis bekommt und der Eigentümer an dieser Sache damit Geld verdient. Wer das für verwerflich hält oder nicht, das ist mir egal. Denn der verdient mit nichts anderem Geld als damit, dass ihm halt ein Stück Grund und Boden gehört. Den klassischen Grundeigentümer, der mag nicht mehr so verbreitet sein wie, was weiß ich, zu Marx Zeiten. Aber ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr die nicht kennt und dass ihr nicht die Namen von Mäzenen kennt, die den deutschen Städten irgendwelche Parkanlagen spendiert hätten. Diese Parks heißen dann in der Regel so, wie der große Grundeigentümer, der sich um die Entwicklung dieser Stadt verdient gemacht hat. Und ansonsten ist, da wären wir erst später drauf gekommen, aber man kann es ja schon mal vorweg sagen, damit keiner denkt, das gäbe es nicht, worüber wir hier reden. Das ganze Grundeigentum ist als Unterabteilung des Finanzkapitals organisiert. Die großen Grundeigentümer heißen zum Beispiel Deutsche Wohnen oder ABG Dingsbums. Also die Figur, diese leicht geistig umnachteten Leute, denen ein Stück Boden gehört und die sich einbilden, dass sie sich da was verdient hätten und die dann stolz darauf rumlaufen, die mögen nicht mehr so und dann viel Geld für Kunst ausgeben und so. Vielleicht ist diese Figur, die ich jetzt so karikiere, nicht mehr so verbreitet wie früher, aber dass es deswegen die Klasse der Grundeigentümer nicht mehr geben würde, das halte ich für ein Gerücht.
Ich nehme an, dass wir im Laufe des Vortrags vielleicht auch auf dieses Problem in der Wohnung kommen, weil der Wohnungskäufer, was zahlt er denn? Der muss ja auch den Grundeigentümer bedienen, denn der Grund und Boden gehört, wo die Wohnung dann drauf gebaut wurde. Aber ich denke, dieser Zusammenhang wird noch irgendwie nachher noch vorkommen.
Ich würde jetzt gerne mal den weiteren Vortrag hören und welche Mechanismen da noch zugange sind.
Naja, dann. Ja, aber also klar, es geht jetzt weiter, aber das ist gar kein Problem, dass wir jetzt so miteinander reden. Ich erhebe vielleicht die Stimme, aber ich bin gar nicht unzufrieden damit, wenn solche Bemerkungen kommen. Also das ist kein Problem, sondern darauf legen wir es ja gerade an.
Du hattest dich gerade nochmal gemeldet.
Ja, also ich sag mal, diese bösen Wohnungseigentümer, von denen du sprichst, ich sag mal, ich glaube in Deutschland 15% des Immobilieneigentums, das ist ein Eigentum von großen, wie heißt es, Wohnungsbaugesellschaften. Und davon gibt es auch einige hundert. Und der Rest, also diese...
Und sind die wenigstens böse? Ich habe ja gar nicht von böse gesprochen, aber wenn das, wenn das jetzt die moralische Kunde, dann denk halt an die. Aber in der Hinsicht, wie ich gerade rede, unterscheiden die sich noch überhaupt nicht.
Okay. Aber das Auto ab und das jemand gibt und der mitfährt, dann muss er doch auch dafür bezahlen. Also ich weiß nicht, was das Problem, was daran verwerflich ist. Das ist dazu.
Was sagt er mir? Wer hat denn gesagt, dass es verwerflich sein soll?
Aber ein Unterschied, der kommt jetzt gerade irgendwie in jetzt wird er gerade vermischt, den wir eigentlich hatten. Denn der Unterschied ist hier der, wenn Sie ein Auto verleihen und sagen, ich will da gerne irgendwie was, ich dann irgendwie, dass da jemand mir was gibt für, weil ich habe da selber mit Kosten. Dann ist es eine Ware, die hergestellt worden ist, die Sie gekauft haben. Aber die Ware oder der Bestandteil, die Sie Ihrem Mieter abverlangen, der besteht ja gar nicht nur darin, was Sie an Kosten für den Hausbau hatten und gar nicht an den Kosten für die Nebenkosten, die abzudrücken sind, sondern es kommt ja noch ein Bestandteil und ja ein wachsender Bestandteil dazu, der alleine über diesen sogenannten Tribut, von dem die Rede war, zustande kommt, den Sie einfach deswegen fordern können, weil Sie Verfüger über Grund und Boden sind, an dem Sie gar nichts gemacht, produziert oder sonst was.
Ja, ich zahle doch auch Grundstückssteuer.
Da zahle ich doch wieder was zurück dafür, dass ich das Teil habe.
Also für die
Grundsteuer wird doch umgelegt auf die
Mieter. Es ist völlig, ja, das mag sein, aber das ist gar nicht entscheidend. Es mag.
Bestätigen Sie doch das Argument, dass Sie erstmal ein Tribut kriegen. Und wenn es so sein soll, dass der Staat sich dann davon was Seines holt, dann mag das sein, dann sind es zwei Nutznießer. Sie und der Staat. Aber an dem ökonomischen Verhältnis, von dem wir reden, ändert doch das gar nicht, sondern bestätigt es doch, dass es ein Tribut ist.
Ich will auch noch mal so darauf hinweisen, es mag für die moralische Beurteilung der Sache mag es eine Rolle spielen, wenn man sagt, aber mir hat das doch auch Kosten verursacht. Ich habe doch meinen, was weiß ich, ich habe doch einen Kredit dafür aufgenommen. Ich habe doch mein Erspartes dafür hingeblättert, mir so ein Haus zu kaufen. Dann steht mir doch auch zu, dass ich jetzt wieder was dafür kriege. Das mir alle, wenn man so denken will, soll man so denken. Dann kann man das alles mit einem guten Gewissen machen. Aber das ist ja jetzt der Verweis drauf, dass, also jetzt im Falle dieses Beispiels, haben Sie, jetzt nur innerhalb des Beispiels, haben Sie, bevor Sie von Ihrem Mieter Tribut für Grund und Boden verlangen, als Bestandteil der Miete, jetzt können Sie darauf verweisen, Sie haben selber mal was dafür bezahlt. Und das mag sein, aber das ändert doch gar nichts daran, was da einen Preis, der dann monatlich fällig wird oder bei einem Kauf einmalig fällig wird, was da einen Preis bekommt. Eben das, der Unterschied, auf den eben nochmal hingewiesen wurde. Da ist im Ausgangspunkt, Sie haben vielleicht Kosten damit gehabt, weil Sie es Ihrem Vorbesitzer abkaufen mussten. Aber da sind im Ausgangspunkt gar nicht Kosten in der Welt, in dem Sinne, jede scheiß Ware muss auch hergestellt werden und das bedarf eines Aufwands und der kostet in der Marktwirtschaft. Nein, hier bekommt eine unökonomische, eine außerökonomische Sache, die überhaupt niemanden, außer den lieben Gott bei der Schöpfung, jemals irgendeinen Aufwand gekostet hat, die bekommt einen Preis. Und wenn die jetzt einen, der Boden, ja, und wenn diese Sache einen Preis bekommt, dann ist es nicht die Entsprechung zu dem Aufwand, den irgendwer irgendwann mal mit der Produktion dieser Sache gehabt hat. Das ist der Unterschied zum Auto. Also, wie gesagt, Verurteilung und gutes und schlechtes Gewissen hin oder her, um die Besonderheit geht es jetzt gerade. Also gut, um so wieder reinzukommen. das, was wir jetzt eben nochmal so rausdiskutiert haben. Das ist, wenn der Grundeigentümer damit mit seinem Grundeigentum Geld verdient, dann macht er wirklich, also um es nochmal zu wiederholen, um wieder reinzukommen, was er da zu Geld macht, das ist nichts anderes als der Charakter des Ausschlusses, den sein Eigentum entfaltet. Das ist nichts Ökonomisches, wo er sich was, irgendeinen Aufwand entgelten lässt, sondern das ist diese Teilhabe an der Gewalt des Staates. Die macht er zu Geld. Die Grundeigentümer tragen insofern zum gesellschaftlichen Reichtum und zum gesellschaftlichen Leben auch wirklich nichts bei. Die geht als solche, geht es sie nichts an, was auf der Fläche passiert, für die sie Geld abgreifen. Was sie nicht deswegen und dafür abgreifen, dass da irgendwas mordsmäßig Tolles veranstaltet würde, sondern weil ihnen die Fläche gehört, auf der was auch immer stattfindet, verdienen sie schon Geld. Das war gemeint mit der Überschrift unkapitalistisch. Der Tribut ans Grundeigentum ist per se etwas Unkapitalistisches und insofern ist auch die Klasse der Grundeigentümer, derer Existenz wir uns versichert haben, insofern ist diese Klasse, weil sie die halt von diesem Tribut lebt, die ist was Unkapitalistisches. Weil der Kapitalismus, der ist eine Produktionsweise, um die Unterstreichung mal zu machen. Und zwar eine, zu der das Grundeigentum kein Beitrag ist, sondern umgekehrt, von dem es lebt, die es sich zunutze macht. Weil das Geld, was auch das Grundeigentum mit diesem Anspruchstitel verdient, so wie immer, wenn irgendwo in der Gesellschaft Anrechtstitel auf Geld verdienen existieren, dann leben die davon, dass diese Gesellschaft als Produktionsweise den in Geld bezifferten gesellschaftlichen Reichtum überhaupt herstellt und in die Welt setzt. Also irgendwo muss das geldwerte Eigentum auch geschaffen worden sein, wenn man sich mit einem Anrechtstitel auf dank der Staatsgewalt, auf was auch immer, auf ein Stück Boden, so zuverlässig und beständig Geld verdienen kann. Und diese Stellung zur Gesellschaft und zur gesellschaftlichen Produktion hat den Grundeigentümern früher jedenfalls den moralisch zweifelhaften Ruf eingetragen, dass das Schmarotzer wären. Und eins sollte jetzt eigentlich klar sein. Was den ökonomischen Charakter dieser Leute angeht, hat dieser Vorwurf sein Recht. Weil Grundeigentümer leben tatsächlich davon, dass andere anderswo in der Gesellschaft gesellschaftlichen Reichtum vermehren, produzieren und vermehren, und davon greifen sie sich was ab. Insofern tragen sie zum System des Gelderwerbs, zur beständigen Schaffung neuen Eigentums nichts bei. Also insofern, wie jetzt hier erläutert, trifft der Schmarotzervorwurf durchaus etwas, aber halt was anderes als eine asoziale Charaktereigenschaft von diesen Figuren, sondern eben den unkapitalistischen, den unproduktiven und unkapitalistischen Charakter von deren Einkommensquelle. Und jetzt auch noch im Sinne dieser Frage, ob man das zu einem Skandal erklären will, dass da sich Leute was abgreifen, oder ob man nicht vielmehr zu bedenken hätte, dass die es auch nicht leicht haben. Wer mit dem Vorwurf des Schmarotzers sympathisiert, der muss das Umgekehrte dann schon auch bedenken. Wer den Grundeigentümern diesen Vorwurf macht, dass sie nichts beitragen, wer also etwas beizutragen in dieser Gesellschaft für sowas wie einen Ehrentitel hält, ja, der tut ja gerade so, als würde es in dieser Gesellschaft um Beiträge zu irgendeinem Gemeinschaftswerk überhaupt gehen. Deswegen jetzt die umgekehrte Betonung von eben: die Produktionsweise, zu der die Grundeigentümer so extern stehen, die ist doch eine kapitalistische, jetzt die Unterstreichung. Die hat doch dem Namen nach eine eindeutige Zwecksetzung. Und dieser Zweck, der besteht in der Vermehrung von Kapital und in sonst gar nichts. Und dazu kennt diese Gesellschaft sehr unterschiedliche, nämlich gegensätzliche Beiträge. Die eine Seite trägt da ihre Arbeit bei, die nicht sie, sondern ihre Chefs reich macht. Und die Chefs wiederum tragen vor allem ihre Verantwortung bei. Ihre Verantwortung für den Einsatz ihres Kapitalvermögens, dessen Vermehrung die Durchsetzung einiger Härten gegen die angestellten Arbeitskräfte verlangt und so weiter. Aus diesem Grund ist der Kapitalismus auch abseits der Sphäre des Grundeigentums diesem bürgerlichen, reaktionären Ideal gerechter Beiträge sowieso noch nie gerecht geworden. Es geht im Kapitalismus einfach nicht darum, dass gerechte Beiträge erbracht und dann gerecht vergütet werden, sondern es geht um die Vermehrung von Kapital in privater Hand. Und das ist ein gegensätzliches Verhältnis mit sehr unterschiedlichen Resultaten. Also um es versöhnlerisch noch mal anders zu sagen, bezogen auf die Debatte: wenn wir sagen, dass die Grundeigentümer was Externes, Nicht-Beitragendes, Unkapitalistisches und so weiter haben, an sich haben, dann ist das zwar die erste Bestimmung der Kritik des Grundeigentums, aber das ist von unserer Seite her jedenfalls nicht das Bemühen, ausgerechnet die Grundeigentümer aus irgendeinem Reigen der ansonsten Anständigen auszuschließen. Die Polemik, die Kritik, die wir hier heute anbieten wollen, die bleibt aufs Grundeigentum überhaupt nicht beschränkt. Also insofern kann ich beruhigen: Unternehmer kommen bei uns nicht besser weg als Vermieter und Grundeigentümer. Moralisch gesprochen. Aber wie gesagt, es geht halt jetzt um die Besonderheit. Deswegen, und die muss man halt so fassen, wie geschehen. Das Unkapitalistische, ich will das noch an was anderem ausdrücken. Und zwar an dem Gut selber, was da zu Geld gemacht wird, Grund und Boden. Dass das schon an und für sich ein unkapitalistisches Gut ist, das merkt man ironischerweise, jetzt ist er leider gegangen, das merkt man an dem, was der Mensch, der jetzt leider schon weg ist, uns zu bedenken gegeben hat, nämlich diese Weisheit über Angebot und Nachfrage. Weil der hat kurioserweise recht damit gehabt, als er gesagt hat, dieser Preis hängt doch von Angebot und Nachfrage ab. Und ich möchte hinzusetzen, ja, davon hängt der Preis für dieses Ding Grund und Boden ab und von nichts anderem. Und das ist gerade, das ist gerade das Unkapitalistische daran. Man kann an der Stelle mal studieren, wie theoretisch unbestimmt und hanebüchen, wie absurd, wie erratisch es zugeht, wenn das Dogma der Volkswirtschaftslehre, Preise sind doch das Ergebnis von Angebot und Nachfrage, wenn das wirklich mal stimmt, weil hier stimmt es wirklich und das merkt man an sowas, wie das, dass derselbe Quadratmeter oder dasselbe Grundstück, ich habe mir immer noch nicht sein Beispiel gemerkt, aber jedenfalls irgendwo in der Walachei, in Thüringen oder offenbar auch hier in der Marburger Umgebung, dass das da einen Preis kostet, der beträgt irgendwie ein Hundertstel oder ein Tausendstel von dem Preis, den derselbe Quadratmeter zum Beispiel auf der Zeil in Frankfurt kostet. Also Angebot und Nachfrage ist hier ernstlich der ganze Grund, die ganze Bestimmung des Preises. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist ja auch angesprochen worden, irgendwie gibt es so eine Urbanisierung, was auch immer, wer auch immer die macht und wozu und so weiter. Jetzt kann einem natürlich sowas einfallen und man kann sagen, ja, Angebot und Nachfrage, das ist doch nicht beliebig. Da gibt es doch die Notwendigkeit, dass man da wohnen will und muss, wo was los ist. Dann gibt es Gesichtspunkte wie, wie ist das Gebiet erschlossen? Gibt es einen S-Bahn-Anschluss? Gibt es eine Autobahn? Bei der Nähe zur Autobahn weiß man nicht so genau, ob das gut oder schlecht ist. Ja, und wie ist die Umgebung schön und ob man auf die Berge gucken kann und so weiter. Und das spielt dann alles seine Rolle für Angebot und Nachfrage. Aber das sind dann, also wie ihr jetzt hoffentlich merkt, das sind alles Bestimmungen, die gehen in die Welt der Gebrauchswerte. Das geht in die Welt der Gebrauchswertseite bis hin in die Welt des persönlichen Geschmacks und von Geschmacksverirrungen und so weiter. Dem nachzusteigen führt also aus der ökonomischen Frage des Werts gerade raus. Selbst wenn man in Rechnung stellt, dass die Kriterien für Angebot und Nachfrage beim Wohnungsmarkt alles andere als beliebig sind, die werden schon der Verstädterung, und das ist eine anonymisierende ideologische Bezeichnung dafür, dass das Kapital über die ganze Bundesrepublik oder über die ganze Welt, dass das Kapital die danach sortiert, wo es sein Geschäft stattfinden lässt und da müssen die Leute dann auch wohnen, weil die leben ja davon, dass sie fürs Kapital arbeiten. Das mag alles so sein und seine Rolle spielen, aber wie gesagt, bei der Preisfrage und Angebot und Nachfrage sind die Bestimmungen, was bestimmt Angebot und Nachfrage, der Abweg raus aus einer ökonomischen Wertbestimmung. Und das liegt, wie gesagt, das liegt daran, dass es hier diese ökonomische Wertbestimmung im Unterschied zu jeder normalen Ware wirklich nicht gibt. Deswegen ist der Preis wirklich nur von Angebot und Nachfrage abhängig. Das ist eben, und wie gesagt, ich will sagen, das ist nicht das Gewöhnliche, sondern das ist gerade das Abnormale an diesem Gut. Dass bei diesem Gut das Dogma der VWL glatt richtig ist. Das liegt halt daran, es gibt keinen Wert von diesem Ding, der durch eine Produktion des Gutes, die erstmal ihren Aufwand gekostet hat und der beim Verkaufen abgegolten werden muss, und darüber hinaus ein Überschuss, für den man das ganze Zinnober im Kapitalismus ja veranstaltet hat. Dass es das hier nicht gibt, bei diesem Gut, weil es überhaupt kein produziertes Gut, sondern bloß eine Naturbedingung ist, die zu Eigentum gemacht wurde. Also ein schönes, drastisches Negativbeispiel dafür, was mit der Ökonomie des Werts erklärt wird. Im Produktionsprozess und in dessen Einsatz der Arbeit für den Tauschwert, für den Wert, darin liegt das Geheimnis der politischen Ökonomie des Kapitalismus. Und man merkt hier, dass ausgerechnet da, wo die davon abweichende Lehre, dass der Wert nichts anderes als eine Frage von Angebot und Nachfrage sei, dass ausgerechnet da, wo das mal stimmt, man nicht in der kapitalistischen Normalität, sondern in einer Abweichung davon sich wiederfindet. Also so viel noch zu dem Punkt, unkapitalistisch bezogen auf das Gut. Ja.
Das ist nicht einfach nur eine sehr lange Zeitraum vererbte Pioniersarbeit. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel die USA ansieht, da waren halt vor 200 Jahren Leute, die sind aufgebrochen und haben das als erstes erschlossen. Und das ist ja auch eine Form von Arbeit, sich da rauszubauen.
Indianer erschießen, meinst du? Ja.
Aber das ist ja eine sehr lang vererbte Pioniersarbeit oder Kriegsarbeit.
Ja, ich sag ja, das basiert auf Gewalt. Die Enteignung von Naturvölkern, indem man sie ausrottet, wenn man sagen will, das ist die geleistete Vorarbeit, auch nicht sehr ökonomisch.
Ich verstehe dich ein bisschen anders. Ich verstehe nicht so, dass du sagen willst, naja, irgendwo steckt doch auch im Grund und Boden Arbeit. Über eine lange Periode, ja, der Bodengüte verbessert worden oder so, mit Melioration oder was weiß ich. War das deine Überlegung?
Nein, tatsächlich, das ist Wagnis, Land in Anspruch zu nehmen.
Also, das Wagnis nur.
Okay. Ja, der meint schon, dass der sagt nur andere Wörter dazu. Denkt schon an das Gleiche wie ich. Ja, das war ein Wagnis, aber seit wann kommt gesellschaftlicher Reichtum durch Wagnisse in die Welt und nicht durch Arbeit? Amerika, das amerikanische Proletariat wird auch nicht davon satt, und die Unternehmer erst recht nicht, dass irgendwelche Pioniere tapfer gewesen sind.
Ja, das Wagnis, wenn man mal überlegt, worin besteht, besteht darin, wie kriegen es hin, anderen das Land und die Streichung zu machen und das dauerhaft. Und da merkt man, dass sie kritisch eigentlich wegnehmen, wenn das sozusagen quasi den Reichtum begründen sollte, das macht keinen Sinn. Ne? Was der eine verliert, hat der andere. Aber es ändert sich doch gar nichts, da ist noch kein Reichtum geschaffen da. Diese Sorte Wagnis. Das Land ist dadurch nicht größer geworden und gar nichts passiert mit dem Land. Außer dass es ein paar Leichen gab, die für es gestritten haben oder um es gestritten haben.
Als sie noch keine waren. Vielleicht auch noch ein anderer Hinweis dazu. Es gibt ja, und da muss man gar nicht in die Geschichte gehen, sondern da muss man ans Hier und Heute denken. Es gibt ja Leute, die machen sich kontinuierlich darum verdient, dass sie in Grund und Boden lauter Aufwand und Arbeit investieren. Das sind die Landwirte. Die bearbeiten den Boden tatsächlich. Und ausgerechnet bei denen muss man feststellen, dass ihr Eigentum an diesem Grund und Boden für sie überhaupt keine Geldquelle ist. Die haben den großen Nachteil, dass sie diesen Boden selber brauchen und deswegen wirft er kein Geld für sie ab. Weil sie ihn bearbeiten müssen, statt ein Betreten-Verboten-Schild mit der Lizenz des Staates draufzustellen und dann Geld dafür zu verlangen, dass sie jemanden drauflassen. Weil sie das nicht können, sofern sie den zum Ackerbau benutzen wollen, haben sie gerade den Malus, dass ihr Grundeigentum ihnen jedenfalls kein Geld einspielt.
Was zu der Inbesitznahme von Naturvölkern das Land wegnimmt, das ist doch genau das Grundeigentum eingeführt an der Stelle. Das ist doch gerade, dass man da halt eben diesen Rechtsstandpunkt einführt und sagt, so, das gehört jetzt mir und keine andere hatte damit was zu suchen. Und nicht, dass der dadurch irgendwie einen ökonomischen Wert gekriegt hätte, sondern man hat dadurch genau dieses Rechtsverhältnis in Kraft gesetzt.
Ja.
Naja, aber dafür reicht jetzt der eine, der das dem anderen streitig macht, auch nicht. Ne? Es braucht dann letztlich dann schon irgendwie eine hoheitliche Gewalt, die das dann auch tatsächlich entsprechend absichert. Also das ist die Rolle dieses Staates, von der ja auch die Rede war.
Ja, man, heutzutage muss man gar keinen mehr totschießen dafür. Man, ja, die, weil man an der Gewalt des Staates teilhat, ist Privatgewalt ebenso verboten wie überflüssig. Ja, es gab noch irgendeine Meldung? Oder? Ja.
Ja, also ich weiß nicht, wenn ich jetzt 400 Quadratmeter Land habe, dann kann man da Kartoffeln anbauen oder vorher Äpfel oder Wildäpfel irgendwo pflücken. Ja, und dann sage ich, okay, ich möchte was aus dem Stück Land machen und ich baue darauf ein Haus und ich lasse es bauen mit meinem Geld, wer auch immer das halt auch macht. Ja? Und da ist nachher jetzt irgendwo ein Haus und da ist ein Grundstücksanteil mit drin. Also man kann dann auf dem Stück Land keine Kartoffeln mehr an, das ist auch klar. Aber es hat halt einen anderen Nutzen, auch für uns alle, für mich und für die Leute, die da halt entsprechend wohnen. Und jetzt fällt es mir schwer, das irgendwie auseinanderzuhalten, zu sagen, gut, man hat das Gebäude, das ist per Hand gebaut, ne? Da hat sich also das ist produziert oder gebaut worden. Und klar, natürlich als Grundstückseigner, weil ich das halt entwickelt habe, irgendwo bin ich dann, nutze ich das dann irgendwo aus, so habe ich ein Recht nicht an dem Land. Und ich würde das ja gar nicht machen, dieses Haus zu bauen, wenn ich jetzt nicht in einem Staat wohnen würde, der mir sagen würde, okay, die ganze Arbeit und das ganze Geld, was du da reinsteckst und die ganze Mühe und den ganzen Unterhalt und so weiter, hast du einen Ertrag natürlich dafür. Aber ich würde das ja gar nicht machen, wenn ich nicht die Sicherheit hätte, dass ich halt langfristig davon halt irgendwie profitieren könnte. Oder meine Kinder oder Enkel und wie auch immer. Also ich verstehe das moralische Element irgendwo nicht, was du anbringst. Oder ein ökonomisches, dass man sagt, ein Grundnutzen, klar, natürlich an dem Stück Grund. Grundeigentümer verstehe ich jemand, der für Felder hat, einen ganzen Landstrich oder wie auch immer. Aber jetzt mal speziell so ein kleines Stück Land, wo ein Haus draufsteht oder ein Mehrfamilienhaus oder wo die meisten ja, diese 85% der Leute, die haben ja nur so kleine Parzellen irgendwo drauf, die wohnen. Das ist ja nur ein ganz kleiner Teil der in Wohnungsbaugesellschaften oder wie auch immer, diese reichen, bösen Leute halt. Klar muss man da dran steuern, dass das halt nicht überhand nimmt und dass das verteilt wird. Aber im Grunde genommen, die allermeisten sind halt so parzelliert und sind dann ja auch im Allgemeinen gut und vermieten das vielleicht an zwei oder drei Parteien. Ja, die machen das doch auch im Sinne von allen. Ne? Und ja, sind hier dann losgelaufen und haben das Haus gebaut und geben das dann weiter. Und warum sollen die nicht davon partizipieren?
Aber so redet auch ein Großer übrigens, ne? Weil sie immer so einen Unterschied machen zwischen Groß und Klein. Ja. Rechtfertigen sie im Grunde das Geld machen mit Immobilien damit, dass sie sagen, davon haben doch die Leute ihren Nutzen. Ja. Und begründen sie es damit, dass sie sagen, ja, sonst wären die Wohnungen ja nicht da, in denen sie wohnen können.
Richtig, korrekt.
Also da unterscheiden sie sich jetzt erstmal, weil sie sich nur so abheben wollen. In keinster Weise von der Art, wie sie das rechtfertigen, von denen, die Deutsche Wohnen heißen oder so, wo sie sagen, zu denen wollen sie auf keinen Fall gehören. Nee, die können sogar nicht nur zwei Wohnungen anbieten, sondern 3000 oder so.
Ja,
also die leisten noch viel größere Wohltaten als sie.
Aber das sind ja meistens, diese großen Gesellschaften sind ja auch nicht dann einzelne Leute, denen das gehört, sondern oft sind das ja letztens sehr viele Gesellschafter. Wenn ich einen Fonds kaufe, wo halt, ich sag mal, ein Immobilienfonds oder so, da sind Hunderttausende, die dort investieren und die haben, was weiß ich, diese 3000 Wohnungen. Ja, es ist ja nicht so, dass man sagt, okay,
Wahnsinn,
das sind ein paar, die letztendlich, sagen wir mal, das irgendwo wo ausnutzen oder wie auch immer.
Ja, bei Ihnen
das
ist
ja im Grunde genommen, also, letztendlich, sagen wir mal, alle wir. Das ist ja durchaus auch ganz stark verteilt, diese ganze Geschichte.
Ja, aber
also das Bild, was entworfen wird hier, ist halt, ich sag mal, aus meiner Sicht stimmt das nicht der Realität. Und wenn man das nicht sieht, gibt es auch keine Lösung.
Hier geht es doch darum, was verteilt ist. Sie machen immer über, es ist ja nur einer, ein kleiner, oder es ist verteilt auf Tausende.
Ja.
Immer die Frage weg, was ist denn da eigentlich verteilt? Worum geht es denn da überhaupt? Wie wird denn da Geld verdient, wenn vermietet wird? Was wird denn gemacht, wenn eine Wohnung auf dem Grundstück gebaut wird und gesagt wird, das kann man bewohnen, aber nur, wenn man hier Geld zahlt? Weil hier stehe ich und kann euch davon ausschließen. Und da könnt ihr übrigens noch für dankbar sein, weil...
ohne mich hättet ihr ja gar nichts zum Wohnen. Ob die Leute ohne die wirklich dieses Problem
hätten. Sonst würde ich euch ja nur ausschließen.
Ja gut, ich sag mal, das ist ja nicht jeder geht los und baut ein Haus und macht das so halt. Also das ist ja, geht ja über Generationen halt irgendwo, dass das dann halt auch erschaffen wird. Und wird dann verteilt von einer Generation auf die andere oder einem drum und dran. Das ist ja nicht böswillig irgendwo erworben.
Und was, es geht immer um die Frage, und was wird dann überhaupt gemacht? Was ist das für ein ökonomisches Verhältnis, dass der aus dem puren Recht auf Ausschluss aus einem Boden macht. Und das ist überhaupt nicht damit wegzufegen, dass es Einzelne machen.
Das Haus doch gar nicht geben. Es wird doch keiner loslaufen und ein Haus bauen, wenn es dann heißt, naja, dann hast du das fertig gebaut.
Ja, alle würden lieber im Fluss schlafen.
Also wenn man erstmal davon ausgeht, dass die Leute ausgeschlossen sind und dann gegen Geld auch ein Stück weit wieder daran partizipieren können, dann erscheint einem die Sache irgendwie als ein günstiges, also als ein gutes Verhältnis. Ja? Und der Ausgangsgedanke ist doch erstmal irgendwie, wovon sind die Leute denn eigentlich da an der Stelle ausgeschlossen? Also von Grund und Boden, also was alle irgendwie brauchen, wo der Staat sagt erstmal, ich stell das Verhältnis her, dass die, worauf die Leute alle angewiesen sind und wovon die irgendwie abhängig gemacht werden auf die Art und Weise. Und das ist immer ihr positiver Ausgangspunkt, um dann zu sagen, naja, gegen Geld können sie auch mal, wenn sie Glück haben, wieder ein Stück Wohnung kriegen.
Ja, aber es ist doch so, das jeder hat doch die Chance, wenn er anfängt zu arbeiten, Geld beiseite zu legen oder sich das auch zu erschaffen und das dann auch zu machen.
Du bist jetzt dabei, wie man damit umgeht.
Ja, okay.
Und dass jeder damit irgendwie umgehen kann.
Ja.
Und die anderen Beiträge, auch von dem Referenten, ja, haben versucht klarzumachen, mit was gehen denn die Leute da um? Okay. Und was ist das für ein Stück Boden? Und dann ist es derjenige, der da eine Wohnung drauf baut,
ja,
der hat genau dieses Element, ein Stück Boden, was irgendeinem anderen gehört, wo er eben nicht einfach, weil er wohnen will, sich eine Wohnung drauf bauen kann. Sondern der muss zu einem gehen, dem das gehört, der ihn ausschließt und sagt, nur dafür, dass ich dich hier drauf lasse mit deiner Wohnung, die du bauen willst, dafür kassiere ich jetzt schon was. Und dann hast du sie gekauft und jetzt hast du das gleiche ökonomische Verhältnis, jetzt bist du nur der Besitzer dieses Grund und Bodens und jetzt schließt du die anderen aus. Es geht gar nicht darum, ob das nicht jeder machen kann oder wenn man sich anstrengt oder so, sondern mit was man da umgeht. Wenn man mal versuchen, diesen Unterschied zu anderen Sachen, die produziert werden, die Wohnung, die wird natürlich produziert, klar, aber der Grund und Boden dort, der eben nicht. Und auf diesen Unterschied, ich weiß nicht, ob wir uns einfach darauf einigen können, dass man sich das für sich klar macht, ohne gleich zu sagen, ist das gut, ist das schlecht, sind die böse, sind die gut, oder kann das jeder machen.
Ja, wäre es denn ökonomisch das Richtige, dass man sagt, man hat eine Wohnung, lässt die Tür einfach auf und jeder kann reinkommen?
Ja, genau.
Ja?
Also, ja.
Ich versteh nicht, was das Thema hier ist, so richtig.
Das.
Ja? Also was man da verkehrt macht, wenn man das Haus baut und das dann...
Soll ich das Thema nochmal sagen? Das Thema dieses Kapitels war, was ist das Unkapitalistische am Grundeigentum?
Ich glaube, die Unterscheidung zwischen Gut und Böse ist nicht so konstruktiv, weil sie ja dem gleichen Prinzip folgen. Wenn sie jetzt als XY, ich bin gut und ich habe nur ein Haus und ich bin jetzt nur in zwei verteilen, wollen sie ja trotzdem Tribut für Grund und Boden, genauso wie die großen Gesellschaften. Das ist ja das gleiche Prinzip, egal ob sie mit gutem Gewissen und das alles folgen oder ob die halt Leute abzocken. Sie wollen ja Geld dafür, dass sie überhaupt verfügen, genauso wie die. Deswegen Gut und Böse ist da so ein bisschen relativ.
Dann erzähle ich euch jetzt noch, dass das Grundeigentum mit seinem Anspruch sogar antikapitalistisch ist. Das ist jetzt das zweite Kapitel, ja. Es bleibt ja gar nicht dabei. Es ist ja gar nicht bloß so, dass man sagen muss, dass der Tribut, den das Grundeigentum für sich einfordert, dass das kein Beitrag zum gesellschaftlichen Reichtum ist, sondern es ist ja umgekehrt, es ist ein Abzug an dem, worum es in der Gesellschaft überhaupt geht. diese Art und Weise, die eine allgemeine Lebens- und Produktionsbedingung abzuwickeln, wie es hierzulande mit dem Grundeigentum vonstatten geht, macht die Organisierung dieser Bedingung zu einem reinen ökonomischen Kostenfaktor. Der Tribut des Grundeigentums ist ein dauernd fällig werdender Abzug. Also ein Hindernis geradezu, was Geld kostet, um es immer wieder überwinden zu können. Und bloß dafür. Der Zusammenhang zum kapitalistischen Wachstum sieht dabei nicht so aus, dass man irgendwie sagen könnte, naja, wenn es immer weiter wächst, dann wird sich doch dieser Anspruch, den das Grundeigentum daran richtet, der Abzug, den es vom wachsenden gesellschaftlichen Reichtum haben will und verlangt, dass der dann irgendwie marginalisiert würde, weil doch immer mehr gesellschaftlicher Reichtum beim Wachstum in die Welt kommt. Nein, es ist gerade umgekehrt. Also dieser Tribut und der Stellenwert, den er hat als Kostenfaktor, der verliert nicht an Bedeutung, sondern der wächst. Der wächst in dem Maße mit, wie das Kapital und der ganze Rattenschwanz an gesellschaftlichem Leben, inklusive dem Wohnen der Bevölkerung und so weiter, in dem Maße, wie das Kapital an irgendeiner Stelle wächst und gedeiht und erfolgreich ist, in dem Maße wachsen die Ansprüche des Grundeigentums an der Stelle mit. Das Kapital selber versetzt das Grundeigentum in diese komfortable Lage. Weil das Kapital selber in seiner Konkurrenz um die besten Standorte für das beste Geschäfte machen. Damit sorgt es ja für die steigende Nachfrage, die das Grundeigentum sich dann zunutze machen kann. Eben als Monopolist über den Zugang zu den Flächen, die dafür benutzt werden sollen. Und das lässt es sich mit Preisaufschlägen vergüten. Es mag schon sein, dass die Unternehmer, wenn die ihr Geschäft machen wollen, die siedeln sich natürlich nur da an und zahlen dann auch diesen Tribut nur dann, wenn sie unterm Strich der Auffassung sind, dass sich das für sie auch lohnt. Und die verbuchen natürlich die Pacht als einen Kostenfaktor neben anderen und unterm Strich muss es sich lohnen und dann machen sie es. Aber wie auch immer sie das im Einzelnen kalkulieren, für die Produktionsweise insgesamt wird tatsächlich diese pure Bedingung, dass Produktionsweise halt irgendwo auch stattfinden muss, wird diese pure Bedingung wirklich zu sowas wie einem Hindernis des Erfolgs dieser Produktionsweise selber. Das Grundeigentum ist eine Wachstumsbremse. Ein Kostenfaktor des Wachstums, der mit dem Wachstum verlässlich mitwächst. Und das geht so weit, jedenfalls der Möglichkeit nach so weit, dass aus dieser immerzu fälligen Behinderung des Wachstums, des gesellschaftlichen Reichtums, geradezu so etwas wie dessen Verhinderung wird. Verhinderung. Aus der Behinderung wird glatt eine Verhinderung. Ich will das an einem sehr einschlägigen Punkt illustrieren. Das, vielleicht ist euch aufgefallen, dass die Unternehmer selber, und zwar in ihrer Eigenschaft als Arbeitgeber, die Wohnungsnot und die steigenden Mietpreise in den Ballungszentren als Problem ausgemacht haben. Und zwar als Problem, was sie inzwischen wirklich bekommen, weil sich die Leute, die sie bei sich anstellen wollen, wirklich das Wohnen, da wo der Betrieb steht, nicht mehr leisten können. dieses Problem, was Unternehmern selber zum Problem wird, hat im Kapitalismus eine lange Tradition. Es hat schon vor 150 Jahren Philanthropen gegeben, die als Unternehmer in die Geschäftskategorie des Grundeigentümers eingestiegen sind und die ihren Arbeitern Siedlungen gebaut haben, Kruppsiedlungen und so weiter, die also dem Grundeigentum seine antikapitalistische Spitze abgeschnitten haben, indem sie selber welche geworden sind, an der Stelle, wo das richtig zum Problem des gedeihlichen Fortgangs mit dem Geschäft und der Ausnutzung der Dienstbarkeit ihrer Arbeitskräfte geworden ist. Und das ist nicht einfach Historie, sondern das erlebt gerade seine Renaissance. Das nennt sich Werkswohnung. Und es gibt hunderte Beispiele von Unternehmern, die genau das betreiben, dass sie ihren Angestellten, die Deutsche Bahn zum Beispiel, auf ihrer Suche nach Mitarbeitern oder die Münchner Stadtwerke und so weiter. Die machen das zum Bestandteil des Arbeitsverhältnisses beziehungsweise zum Bestandteil von dessen Entlohnung, dass sie der Arbeitskraft eine Bleibe zur Verfügung stellen, damit sie die überhaupt kriegen, damit sie überhaupt ihre Stelle besetzt kriegen. Und an noch einer anderen Stelle merkt man den antikapitalistischen Charakter dieses Anspruchs. Und das ist, wenn die Politik inzwischen sagt, dass das Wohnen eine der entscheidenden sozialen Fragen unserer Zeit ist. Zitat Wohngipfel, Abschlusserklärung des Wohngipfels 2018. Die Politik sagt, diese Frage mit dem Wohnen, das ist die entscheidende soziale Frage in unserer Zeit. Das Stichwort soziale Frage, da merkt man, klar, die Politik mit einem Wohngipfel, die macht sich natürlich an den Problemen zu schaffen, die die Leute haben, wenn sie sich das Wohnen nicht mehr leisten können. Aber wenn man dazu sagt, das ist die soziale Frage unserer Zeit, dann ist das, also erstens merkt man, wie hoch die Politik es offenbar hängt, und zweitens, das ist eine Anspielung darauf, ein ins Verhältnis setzen dazu, dass das nicht einfach nur das Problem einzelner Leute ist, sondern dass das zu einem Problem des Fortgangs der gedeihlichen und produktiven Symbiose von Arbeitnehmern und Arbeitgebern wird. Dass das zum Hindernis des Wachstums wird. Das merkt man daran. Also zusammenfassend, das Unkapitalistische und das Antikapitalistische am Grundeigentum. Darin liegt der politökonomische Grund dafür, dass die Frage, wie führt sich das Grundeigentum bei uns überhaupt auf und ist das gut unter einen Hut zu bringen mit dem Fortgang der Klassengesellschaft, sage ich jetzt mal. Das Un- und Antikapitalistische an diesem Ding Grundeigentum ist der Grund dafür, dass diese Frage notwendig immer wieder aufkommt. Und man muss sich das auch noch zur Beruhigung des Publikums, man muss sich ja allem Anschein nach keine Sorgen darum machen, dass der Staat demnächst das Institut des Grundeigentums widerrufen könnte. Aber immerhin gibt ihm das Grundeigentum dauerhaft zu tun. Also, und da kann man jetzt an alle sozialen Wohnmaßnahmen geben, die es seit 100 Jahren gibt, und an alle neuen Maßnahmen, die jetzt ins Gespräch kommen, von Mietendeckel über sonst was. Und immerhin bringt es ja jedenfalls die Debatte in der Hauptstadt. Die hat es immerhin bis zu der Forderung der Enteignung gebracht. Also wie gesagt, dass diese Fragen notwendig auf dem Tisch sind, das liegt an diesem politökonomischen Charakter wie ich ihn jetzt versucht habe zu erläutern, von diesem Ding Grundeigentum beziehungsweise von dem Charakter dieses Guts, Grund und Boden als Eigentum, beziehungsweise von dieser Erwerbsquelle, die sich darauf gründet. So, soweit zu un- und antikapitalistisch. Und die guten Nachrichten kommen jetzt.
Es ist ja so, dass auf der Grundlage dessen, was ich bis jetzt erläutert habe, das Grundeigentum noch eine ziemlich systemkonforme und auf seine Weise dann auch sogar kapitalistisch sehr produktive Wendung nimmt und eine entsprechende Wucht entfaltet. Weil in der Marktwirtschaft sind Grund und Boden ja die bilden ja einen ganzen Subsektor der Marktwirtschaft und ihrer vielen Märkte. Einen ganzen Subsektor handelbarer Güter, wo sie als Werte, wo Grund und Boden als Werte gehandelt werden und als solche dann glatt ihren Teil zum gesellschaftlichen Reichtum, wenn der zusammengezählt wird, beitragen. Also da findet tatsächlich Geldvermehrung mit diesem Gut statt, statt dass bloß Geld abgegriffen wird. Dann will ich noch erläutern, wie das eigentlich geht, wie das sein kann und wie das geht bei dieser an und für sich so unproduktiven Erwerbsquelle. Für die Grundeigentümer selber ist das Rätsel, was ich damit jetzt aufmachen wollte, die Frage, die ich aufmachen wollte, überhaupt keine Frage. Die sind sich ja einfach sicher. Wenn die auf ihrem Grund und Boden rumstehen, dann sind sie sich einfach sicher, dass dieser Dreck, dieser Haufen Dreck, auf dem sie da trampeln, der ist, das ist mal meine Altersversorgung, können die dann sagen. Oder das vererbe ich mal an meine Enkelkinder. Sie wissen, sie können sich sicher sein. Genauso übrigens wie alle anderen auch, die dann gar nicht auf irgendeinem eigenen Flecken Grund und Boden dafür rumstehen müssen. Dass Grund und Boden im Kapitalismus eine Wertanlage sind, die in jedem gut sortierten Portfolio nicht fehlen sollte. Wie kommt es dazu? Warum können die sich so sicher sein, dass Grund und Boden so ein total solides und lukratives Wertobjekt sind? Weil es bleibt dabei. Der Boden ist kein Beitrag zum gesellschaftlichen Reichtum und zu dessen Produktion. Und der Boden hat auch niemanden, mal abgesehen vom lieben Gott bei der Schöpfung, irgendeinen Aufwand gekostet. Der ist ja einfach da. Insofern bleibt es dabei, Grund und Boden haben ökonomisch keinen Wert. Und trotzdem kriegen sie einen. Wie geht das? Immerhin, um mal so in die Erklärung davon zu kommen, immerhin stiftet ja der Tribut, den die Grundeigentümer dank der staatlichen Macht des Eigentums für die Nutzung ihres Bodens einfordern können, der stiftet ihnen ja immerhin so etwas wie einen regelmäßigen Geldertrag. Diese Tatsache regelmäßiger Gelderträge, das bildet den Ausgangspunkt für eine gesellschaftlich praktizierte und insofern gültige Fiktion, nämlich für die Fiktion, dass wenn es so einen regelmäßigen Geldertrag gibt, dass es dann doch auch etwas, nämlich einen Kapitalwert geben muss, der dessen Quelle ist, also dessen, der die Quelle dieser regelmäßigen Geldflüsse ist. Wenn irgendwo was fließt, dann muss es doch auch die Quelle geben. So wird von dem Fluss auf die Quelle überhaupt zurückgeschlossen. So wird ja diese Fiktion, so wird zurückgeschlossen von Gelderträgen darauf, dass es einen Wertträger, ein Stück Kapital geben muss, dem diese Rückflüsse zu verdanken sind. So wird dieser Wert von Grund und Boden fingiert. Und so wird Grundbesitz zu einem Wertobjekt. Der Begriff dazu heißt, ein Wertobjekt, das ist fiktives Kapital. Fiktiv halt eben deswegen, weil dieses Kapital im Ausgangspunkt nirgends investiert worden ist, in Geschäftsmittel, welcher Art auch immer, und mit denen dann ist dann irgendwas Produktives angestellt worden und am Ende kann man was verkaufen, Produkte oder Dienstleistungen, und dann fließt einem wieder Geld zurück. Dann fließt einem Geld zurück, was über das, was den Vorschuss amortisiert und dann noch darüber hinausschießt. Nein, hier ist es genau verkehrt rum. Hier steht die Sache genau auf dem Kopf. Hier begründet der Ertrag und sonst nichts, wenn man ihn mal als Rückfluss ins Auge fasst und denkt, obwohl es gar keinen Hinfluss gegeben hat. Wenn man den Ertrag als Rückfluss behandelt, dann begründet der den Kapitalwert, dem er entspringt. Das ist der Begriff von fiktivem Kapital. Also das ist schon ein Ding, dass so aus einem Hindernis des kapitalistischen Produktions- und Lebensprozesses, das erstmal abgegolten sein will durch die Erträge dieses Produktionsprozesses, dass dieses Ding sich, ja, dass sich ein antikapitalistisches Erwerbsmittel glatt zu einem Wertobjekt mausert und hermacht, dass seinen Anteil am gesellschaftlichen Reichtum dann nicht bloß einfordert, sondern selber einer ist. Das ist so theoretisch irre, wie, ach, total einfältig. Weil noch nicht mal diesen absurden ökonomischen Kopfstand mussten die Grundeigentümer mit ihrem schlichten Gemüt sich selber ausdenken. Nein, auch an der Stelle schmarotzen sie schon wieder. Woran? Daran, dass es im Kapitalismus die Errungenschaft, finanzkapitalistische Errungenschaften gibt, nämlich sowas wie einen Kapitalmarkt, auf dem nicht bloß Dreck und Staub, sondern sogar geradezu weniger als nichts, nämlich Schulden, Zahlungsversprechen, als Wertobjekte behandelt und gehandelt werden. Nach genau der gleichen Logik. Weil sowas wie ein Zahlungsversprechen, ein Zettel, auf dem steht, nächsten Monat kriegst du was von mir. So ein Zahlungsversprechen. Weil das doch eine Geldquelle ist, da kriegt man ja was. Deswegen ist dieses Versprechen dann selber etwas wert. Es ist Investoren jedenfalls einen Preis wert, den sie dafür zahlen. Und damit setzen sie die Sache in Wert. Wer also denkt, und mindestens jeder stolze Grundeigentümer denkt das allemal, dass Mann oder er ausgerechnet mit Grund und Boden was Solides, was Echtes, eine sogenannte reale Geldanlage, Wertanlage in der Hand hat, Betongold womöglich, dass das so was Grundsolides ist im Unterschied zu so manchen seltsamen und undurchsichtigen Finanzkonstruktionen. Der muss sich, wie gesagt, klar machen, wer das denkt und wer diesen Unterschied denkt und deswegen Grund und Boden für was Stockseriöses hält. Der soll sich klar machen, dass dieser dieser Rückschluss, diese Fiktion, die ich jetzt gerade versucht habe zu erklären, die ist genauso irre bei Grund und Boden, weil sie gar nicht anders geht, als derselbe spekulative Rückschluss bei allen Sorten von fiktivem Kapital. Erstens. Und zweitens soll man sich dann gefälligst mal klar machen, dass dieser spekulative Rückschluss von Erträgen auf eine Kapitalquelle, dass der eine gemeinsame und gar nicht banale Grundlage hat. Eine gemeinsame Grundlage mit allen Finanzprodukten, die man noch so undurchsichtig und noch so windig finden mag. Nämlich als Voraussetzung eine ganz und gar absurde, theoretisch absurde, aber gesellschaftlich total gültige Gleichung. Nämlich, dass Eigentum in dieser Gesellschaft selber die Qualität hat, sich zu vermehren. Also dass Eigentum in dieser Welt, in dieser Gesellschaft den Charakter von Kapital hat. Kapital heißt nichts anderes als die Sache wächst über ihre eigene Stamm- und Hauptsumme hinaus. Also dass Eigentum sich in dieser Gesellschaft als Kapital verwertet, sich selber. Das ist logisch ein reiner Zirkel, ein Zirkel, der, ich möchte mal so darauf hinweisen, der ist so gültig, der ist so fraglos gültig, dass es geradezu als Skandal gilt, wo der mal nicht gilt und nicht aufgeht. Da muss man jetzt nur daran denken, was so los ist in der Öffentlichkeit und in den Gemütern. Wenn die Sparkassen verkünden, dass sie auf die Guthaben, die man bei ihnen auf dem Konto hat, keine Zinsen mehr zahlen. Wenn sie das nicht mehr machen, dann sorgt das für das größere Fragezeichen, als wenn genau das, nämlich das Geld, wenn man es auf die Bank trägt, sich einfach vermehrt, als wenn das pausenlos passiert. Also diese Gleichung, die so gültig und durchgesetzt ist, dass man nur ans Rechtsbewusstsein noch, da kann man an die letzte Oma denken, die steht auf dem Standpunkt, wenn sie ihren Spargroschen auf die Gemeindesparkasse trägt, dann wirft der Junge. Und wenn das nicht mehr passiert, dann ist in dieser Gesellschaft irgendwie was aus dem Ruder gelaufen. Diese Gewissheit. Wie kommt es dazu eigentlich? Warum kann man sich da eigentlich so sicher sein? Wo kommt denn dieser Zirkel her? Der kommt jedenfalls, von einem kommt der Tod sicher nicht her. Nämlich davon, dass so Leute wie diese Oma in ihrer Enthaltsamkeit Geld sparen. Also der kommt bestimmt nicht dadurch in die Welt, dass Geld beiseite gelegt wird. Und dann wird es einfach mehr oder was? Nein, umgekehrt. Dieser Zirkel, der kommt daher, dass Geld, Geldeigentum im Kapitalismus produktiv eingesetzt wird. Also wenn es schon so ist, Eigentum ist doch die hinreichende Quelle von dessen eigener Vermehrung. Dann deswegen, weil in dieser Gesellschaft überhaupt der ganze Produktionsprozess unter diesem Zweck, unter das Regime des Eigentums über die Produktion subsumiert ist. Die Produktion in dieser Gesellschaft, die findet für diesen Zweck statt. Die wird überhaupt betrieben, die Produktion, als Produktion von neuem, geldwertem Eigentum. Dafür wird also auch überhaupt gearbeitet in dieser Gesellschaft. Das soll dabei rauskommen und dann ist auch Eigentum das Produkt der Arbeit in dieser Gesellschaft. Und umgekehrt, dieses Eigentum ist auch das hinreichende Mittel, also Geld, Verfügungsmacht, Geld als Eigentum, ist auch das hinreichende Mittel, um diesen nützlichen Prozess in Gang zu setzen. Weil alles, was es zur Vermehrung von Reichtum braucht, ist in dieser Gesellschaft käuflich. Nicht bloß die Produktionsmittel und die Rohstoffe und was es dann so alles brauchen mag, sondern die Arbeit selber ist käuflich und das Geld erweist sich als das Kommandomittel über fremde Willen, die ein Unternehmer in seinen Diensten arbeiten lassen kann, dessen Reichtum vermehren lassen kann. Also, so, durch diese Subsumption des Produktions- und Arbeitsprozesses der Gesellschaft unter das Regime des Eigentums und dessen Vermehrung, so steht dann das Geld am Anfang und am Ende dieses Produktionsprozesses von gesellschaftlichem Reichtum. Und so stimmt es dann, dass im Kapitalismus letztlich das Geld, also die unmittelbare Form des Eigentums, als die Quelle von seiner eigenen Vermehrung erscheint und fungiert. Das alles steckt da drin, das alles ist unterstellt, wenn es das Klarste von der Welt ist, dass Eigentum, das Geld sich vermehrt und das alles und diese Gewissheit wiederum ist unterstellt, wenn man diesen irren Rückschluss, diesen irren Kopfstand machen kann, dass man sagt, wenn irgendwo Geld herkommt, dann muss das daran liegen, dass da ein Kapital unterwegs ist. Und so fingiert man ein Stück Kapital als Grund und Boden, obwohl Grund und Boden überhaupt nichts gekostet hat, keinen Vorschuss verlangt hat, sondern einfach ein Stück Naturbedingung ist, über das der Staat sein Recht verhängt hat und es Leuten in die Hand gelegt hat. Weil diese Gleichung so durchgesetzt ist und gilt, deswegen, wie gesagt, ist es ja auch nicht bloß bei Grund und Boden so, sondern dann gibt's alle möglichen Ecken im Kapitalismus, wo man sich zur Geldvermehrung, zum Reichwerden, den lästigen Zwischenschritt der Produktion dann auch sparen kann. Da sind Kapitalisten und Unternehmer, Handelskapitalisten, Bankiers, Geldverleiher und dann halt auch die Fintech-Unternehmen, die sind schon lange drauf gekommen, dass wenn es doch eh bloß darum geht, aus Geld mehr Geld zu machen, dann kann man sich das Produzieren auch durchaus mal sparen. Dann machen sie halt einfach so aus Geld mehr Geld. Aber wie gesagt, das alles basiert auf dem, was ich eben gesagt habe. Das ist jetzt die eine Hälfte gewesen von, was ist denn das so total kapitalistische am Grundeigentum? Jetzt in der zweiten Hälfte, um dann auch mal endlich auf den Mieter und dessen Probleme zu sprechen zu kommen, will ich noch ein bisschen erläutern, was die Tatsache, dass Grundeigentum fiktives Kapital ist in dieser Welt, was das eigentlich für die Miete bedeutet, das hat dafür nämlich sehr handfeste Konsequenzen. Jetzt unterliegt, so wie bei jedem fiktiven Kapital, jetzt unterliegt halt der Grundbesitz der Logik der Spekulation. Und dann ist auch der Wert dieses Grundbesitzes, der lebt dann nicht alleine davon, woraus er erschlossen ist, nämlich aus dem regelmäßig anfallenden Tribut, so wie ich es jetzt versucht habe zu erläutern. Sondern der Wert und die Attraktivität, die lebt dann auch davon, dass ein Vergleich gemacht wird zu allen möglichen anderen Anlagemöglichkeiten, Anlageformen von fiktivem Kapital und der spannenden Frage, wie wird sich das mal entwickeln, wie geht das weiter, wie prognostiziert man die Zukunft und so weiter. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht die Logik der Spekulation erklären, Wer sich dafür interessiert, kriegt auch Lesetipps, wenn er will. Aber ich will sagen, was das mit der Miete macht. Weil die unverschämte Höhe der Mieten, die ist ja der Ausgangspunkt von aller Unzufriedenheit, die sich in der Wohnungsfrage so regt und die vielleicht ja auch den einen oder anderen von euch heute Abend hierher geführt hat. Wenn es zu diesem, ich nenne es jetzt mal kapitalistischen Umkipper, also das Grund und Boden von dieser puren Bedingung, die halt abzugsmäßig einen Preis verlangen und jetzt ist das selber ein Stück Spekulationsobjekt und ein handfestes Stück gesellschaftlicher Reichtum. Wenn dieser Umkipper mal also fertig ist und mitgedacht ist, dann ändert dieser eingeforderte Tribut seinen ökonomischen Charakter. Und zwar sehr grundlegend, weil der ist ja jetzt ins Auge gefasst als, das ist eine Rendite. Diese beständigen Rückflüsse sind die Rendite, die das Investment in dieses fiktive Kapital rechtfertigen muss. Weil für den Käufer, für den Besitzer dieses Kapitals, dieses fiktiven Kapitals, ist das ja eine Geldanlage, in die hat er investiert und die soll sich verwerten. Das ist jetzt der Blickpunkt und der Anspruch an diese Rendite, also an die Miete, die er als Vermieter erhebt. In dem Sinne ist es also auch hier eine Lüge, eine kapitalistische Lebenslüge zu sagen, hier hat man ein Wertobjekt und das verwertet sich. Das verwertet sich halt genau insoweit und insofern, als der Besitzer diesen Anspruch auf Verwertung den Leuten auch aufs Auge drückt. Also als Vermieter die Mieten, die er verlangt, nach diesem Anspruch entsprechend kalkuliert und einkassiert. Also auch entsprechend anspruchsvoll die Miete gleich kalkuliert, was denn sonst? Deswegen ist es übrigens auch so, dass die hohen Preise für Grundstücke und Immobilien, die hindern ihn daran gar nicht, die halten ihn davon gar nicht ab. Im Gegenteil, das mag ja für den normalen Zeitgenossen ein Riesenproblem sein und einfach für Ernüchterung sorgen, dass, wenn man sich das Preisniveau für Immobilien anguckt, dann stirbt der Traum vom Eigenheim, den man wegen dieser scheiß Miete immer träumt. Der Traum vom Eigenheim, der stirbt dann bei vielen Leuten sehr schnell und sie lassen ihn wieder stecken, wenn sie sich angucken, wie die Immobilienpreise sich in den letzten 10 Jahren oder was entwickelt haben. Für den Investor sieht die Sache ganz anders aus. Der lässt, also diese Profis, die brauchen ja gar nicht was zum Wohnen, sondern die suchen ja eine Geldanlage zum Geldverdienen. Und die stecken dann nicht den Kopf in den Sand, sondern die gehen damit so um, dass sie verlangen, dass auch solche teuren Investments sich lohnen müssen für sie. Und was heißt das wohl? Das heißt, dass die Mieten erhöht werden müssen. Was denn sonst? So ist der Investor, so kommt der mit dem Dilemma, dass sein eigener Geschäftsartikel immer teurer wird, unterm Strich sehr gut zurecht. Erstens. Und zweitens, nicht nur das, sondern diese astronomische Preisentwicklung von Grundstücken und Immobilien, gerade diese Entwicklung macht diesen Sektor für Investoren zu sowas ungemein Aufregendem und Spannendem. Und sie sorgen selber dafür, diese Investoren, dass das so ist, weil mit ihrer Praxis machen die Immobilien- und Grundbesitzer die Preise. Die generieren diese Preise und damit generieren sie ernstlich. Damit sind sie selber der Grund für den Wert ihres Eigentums. Der Wert ihres Eigentums, jetzt mit Rückerinnerung an meine Rede vorhin, zu der Frage, was soll es denn kosten? dieses unkapitalistische Gut. Bei dem Wert ihres Eigentums, der ist an und für sich so unbestimmt, wie ich es vorhin ausgeführt habe. Und deswegen ist dessen Veränderung, dessen Entwicklung, also die Schwankungen des Wertes und der Preise, ist deswegen so eine wunderbar selbstbezügliche Sache. Indem diese Investoren und Immobilienbesitzer, indem die auf das weitere Ansteigen ihrer Wertanlagen spekulieren, entsprechend viel Geld in die Hand nehmen und in diesen Sektor buttern. Indem sie das machen, treiben sie die Preise selber in die Höhe und erzeugen damit genau die Wertbewegung, auf die sie selber spekulieren. Und insofern, das ist schon wieder theoretisch sowas von irre, aber für diese Figuren natürlich überhaupt kein Problem. Die sind die Letzten, die mit diesem Irrsinn irgendein Problem haben. Sie schaffen damit auf der einen Seite lauter astreine Gründe, um die Mieten immer weiter zu steigern. Und auf der anderen Seite vermehren sie damit den Wert ihres Eigentums, also ihren eigenen Reichtum. Die können jeden Tag in die Zeitung, in den Finanzteil der Zeitung gucken, und dann steht da drin, dann kann man sich bei der morgendlichen Zeitungslektüre sagen lassen, um wie viel man über Nacht, während man geschlafen hat, schon wieder reicher geworden ist. Also insofern ist das fluktuierende und frei nach dem freien Spiel der Kräfte der Spekulation sich richtende Wertbewegen von diesem Zeug. Für die Mieter hat es so seine Konsequenzen. Für die Investoren ist das kein Mangel, sondern ist gerade das, was diese, was da gerade das total Irre ist an dieser ganzen Sache. Das ist für die gerade das nicht Irre und nicht zum Hände über dem Kopf zusammenschlagen, sondern gerade das Attraktive. Deswegen geht man so gerne in Immobilien. Weil sich diese Wertschwankungen, diese Wertfluktuationen, die selber hervorrufen mit ihrer Spekulation, weil das selber eine veritable Art und Weise ist, sich zu bereichern, indem man bloß auf Preisdifferenzen spechtet und dann rechtzeitig kauft und verkauft zum Beispiel. Mutig investiert und sagt, ja, ich glaube an dieses Viertel, hier geht bald was und so, diese Sprüche kennt man ja. Weil das Ausnutzen der Wertschwankungen selber ein Mittel zur Bereicherung ist für diese Typen. Deswegen gehören zu deren Erwägungen und Maßnahmen und so weiter dann auch diese Geschichten, wo die Miete selber als kontinuierliche Geldeingänge, kontinuierliche Rendite eines Investmentobjekts, wo die Miete selber mitunter gar nicht mehr so sehr im Vordergrund steht, nicht im Mittelpunkt steht. Also wie gesagt, da wird viel gekauft und verkauft, einfach um die Preisdifferenz von vorgestern zu übermorgen als eigenen Gewinn einzustreichen. Wenn die so spekulieren, dann schauen sie natürlich nicht einfach dabei zu, sondern tun was dafür, dass ihre Spekulation sich als Erfolg erweist und bewahrheitet. Da gehören diese Maßnahmen hin, die so einen schlechten Ruf haben. Luxussanierungen, Mieter schikanieren, um die Klientel auszutauschen oder auch um so ein Gebäude leer zu kriegen und es leer stehen zu lassen. Warum? Warum ist das überhaupt sinnvoll? Dann verzichten sie sogar auf die Mieteinnahmen. Ja, deswegen, weil das diese Immobilie, um sie dann weiter zu verkaufen, vielleicht noch viel interessanter macht, wenn sie leer steht der Käufer, also der potenzielle Käufer, also gar nicht erst damit behelligt wird, gar nicht damit konfrontiert ist, dass lauter menschlicher Ballast mit lauter Mieterschutzrechten an dem Eigentum dranklebt, was der sich kauft, um daraus in seiner Freiheit was zu machen, dann hat er, dann ist seine Freiheit, die des potenziellen Käufers zum Beispiel, ungemein größer, sich ganz frei dazu zu stellen, was will ich aus diesem Objekt machen, wie will ich es aufmöbeln, was für eine Klientel will ich drin haben, will ich es vielleicht abreißen und was ganz anderes draufbauen und wie kalkuliere ich dann die Mieten. Und diese ganzen Freiheiten, dass man es gleich so einrichten und kalkulieren kann, wie es zu dem eigenen Geschäftsmodell und zu den eigenen Gewinnvorstellungen passt. Ja, das macht dann auch solche Maßnahmen, zu was marktwirtschaftlich sehr Anständigem. Dass man mitten in der Wohnungsnot ganze Häuserblöcke unvermietet lässt. Also wie gesagt, weil das so ist, dass diese Wurmfortsätze, die sich dann wirklich aus der Spekulation erklären, die, also wie zum Beispiel der Leerstand, das erregt so die Gemüter, das erregt Kritik bei Gentrifizierungskritikern und so weiter. Da entdecken sie dann Spekulanten, Finanzhaie und die sind unmögliche Figuren, die sie aus dem Kreis der Anständigen, wo es irgendwie um Geben und Nehmen und so weiter geht, wie es im Kapitalismus doch so üblich sein soll, den sie da quasi ausgrenzen und sagen, das sind die falschen Figuren. Anonyme Gesellschaften und ausländische Heuschreckeninvestoren und so weiter. Weil das so ist, will ich die umgekehrte Betonung machen und sagen, diese Spekulation, die ist es überhaupt erst, das ist überhaupt das, was das Grundeigentum zu was Kapitalistischem, zu was so kapitalistisch Solidem und Stockseriösem macht. Das gerade das über diese Fortsetzungen, die ich jetzt versucht habe, ein bisschen deutlich zu machen. Vom unkapitalistischen Gut zu einem Wertträger und vom Wertträger zu einem Anlageobjekt, das Renditen abwirft und das auf dessen Wert man spekulieren kann und so weiter. Diese Fortsetzung, die ist es, die Sache nicht aus dem Kapitalismus quasi, womit sie sich aus dem anständigen Kapitalismus ausgrenzt, sondern im Gegenteil. Das macht überhaupt die kapitalistische Produktivität von dieser ganzen Scheiße aus. Also erzkapitalistisch sind Grund und Boden dann und weil und dort, wo sie nicht mehr einfach ein antikapitalistischer Kostenfaktor sind, sondern wo sie selber wegen der Logik der Spekulation ein respektabler Teil und Beitrag zum gesellschaftlichen Reichtum in dieser Gesellschaft sind, um den es halt nun mal geht. Als fiktives Kapital ist das eine erzkapitalistisch vernünftige Angelegenheit. Und wie gesagt, und so basiert dann dieses fiktive Kapital so wie jedes Kapital letztlich auf der Unterordnung des gesellschaftlichen Lebens- und Arbeitsprozesses unter die Herrschaft des Privateigentums und dessen Vermehrung. Also kommt auch, das ist auch noch ein Hinweis an die Kritiker der Gentrifizierung in meinen Augen, von dort, von dieser Unterordnung, von der Frage, wofür wird hier eigentlich gearbeitet. Aus der Ecke kommt auch die gewaltige Macht des Grundeigentums, mit der die Leute es als Mieter dann zu tun bekommen und so schwer haben. Jetzt könnte ich euch noch einen Nachtrag anbieten, nämlich über diese Figur des Mieters mal ein bisschen zu reden, in dem letzten Sinne, wie ich es gerade angekündigt habe. Weil, also für den, das ist ja im Prinzip schon deutlich geworden, für den geht dieser ganze Umschlag des Grundeigentums zu so einem total kapitalistischen Spekulationsobjekt. Für den geht es natürlich anders aus, was das für ihn heißt, als für das Kapital, was irgendwie dann unterm Strich mit dem Grundeigentum schon sich arrangieren kann und mit ihm leben kann. Weil der Mieter, der ist ja jetzt erstmal die Figur, die mit dem Geld, was sie dann bezahlen muss, für diese ganzen Ansprüche gerade zu stehen hat. Insofern greift da dann auch wirklich dieser Schmarotzergedanke vom Anfang, der greift dann auch deswegen viel zu kurz, weil der Mieter nicht einfach den Lebensstandard von dieser Schmarotzerfigur im Speckgürtel irgendwie noch aushalten muss, weil da der Grundbesitzer quasi auf die Kosten seiner Mieter lebt und es sich gut gehen lässt, sondern was da alles den Mietern oder dem Mieter auf den Schultern lastet, das ist jetzt das ganze Grundeigentum in seiner entwickelten Form als ein Unterfall des Finanzkapitals, der finanzkapitalistischen Spekulation, deren Verwertungsansprüchen und auch von allen Konjunkturen, die dieses Finanzkapital so zu Wege bringt. Darein ist ein Mensch als Mieter verstrickt, ob er davon was weiß oder nicht, und nichts davon hat er in der Hand. Weil was kann er schon machen? Der zahlt halt die Zeche und sonst kann er gar nichts machen an der Stelle. Wo ist er gepackt? Der Mieter ist eine ganz ohnmächtige Figur, da will ich ein paar Takte zu sagen. Wo packt ihn denn das Grundeigentum mit all diesen Ansprüchen? An welcher Stelle? Naja, an einer sehr empfindlichen Stelle einerseits und an einer sehr zahlungsbereiten Stelle andererseits. Empfindliche Stelle natürlich deswegen, weil der normale Mensch sich nicht dazu entschließen kann zu sagen, dann lasse ich das halt mit dem Wohnen. Das ist ja eine ganz fundamentale Lebensbedingung für ihn. Alles andere ist die totale Katastrophe, weiß man ja, geht nicht. Und sein Job, also dass der Mensch irgendwie Geld verdient in der Arbeit und schon wieder was er gar nicht in der Hand hat einfach, das gibt ihm ja auch viel davon vor, was dann in Sachen Wohnen gehen muss. Also mal als allererstes den Wohnort, man muss halt irgendwie da wohnen, wo man arbeitet, und der Arbeitsweg muss irgendwie zu bewältigen sein und so weiter. Das ist die Seite, total ohnmächtige Stelle. An der ist er gepackt von diesen Ansprüchen des Grundeigentums. Zahlungsbereit ist er aber nicht nur, weil er das alles braucht und gar nicht in der Hand hat, sondern auch deswegen, weil das Wohnen doch viel mehr, da kann jetzt jeder mal an sich selber denken, weil das Wohnen doch viel mehr ist, als einfach nur diese stumpfe, eine quasi total äußerliche Notwendigkeit. Die eigene Wohnung, in der will man sich doch auch wohlfühlen und zu Hause fühlen. Der Lebensmittelpunkt des modernen Menschen, also in Wahrheit ist der Lebensmittelpunkt natürlich der Arbeitsplatz, aber subjektiv ist die eigene Wohnung der Lebensmittelpunkt. Die nähere Umgebung rund um die Wohnung rum, in der will man sich heimisch fühlen, die will man sich zu seinem vertrauten Umfeld machen, zu seinem Kiez. Und all das sind Ansprüche an die Wohnstätte, die dann halt auch entsprechend hergerichtet sein will und so weiter. Also die eigene Wohnung verkörpert wie keine zweite Ware im Kapitalismus das ganze Weiß-Warum der Anstrengungen, die die Leute im Arbeitsleben und so weiter auf sich nehmen. Warum, wo sich's dann lohnen soll, das Leben, wo sie sich schön machen wollen und so weiter. Dementsprechend ist klar, dass bei der Wohnung noch mehr als bei jeder anderen Ware das Prinzip gilt, dass man dafür so viel zahlt, wie man kann. Da hat man Ansprüche und nimmt die beste, die man sich leisten kann. Das ist da das Prinzip. Man zahlt in der Regel dann so viel fürs Wohnen, wie man sich das halt in seinem Einteilen rausnehmen kann. Insofern ist der größte Posten in der privaten Haushaltsrechnung, ist die Frage mit der Miete, ist das mit dem Wohnen. Insofern muss man mit jedem Recht sagen, ja, das Grundeigentum macht den Leuten an der Stelle Schwierigkeiten. Ich will aber jetzt hier noch einen neuen Gedanken und einen Perspektivwechsel anregen. Jetzt den letzten großen Perspektivwechsel des Abends. Wenn man sagt, natürlich bereitet das Grundeigentum den Menschen mit diesen hohen Preisen diese Schwierigkeiten, fragt man sich mal, wobei kriegen die Leute da eigentlich Schwierigkeiten gemacht? Bei was? Dabei, dass diese Leute, also der normale Mensch, beständig damit beschäftigt ist, dass er sich einteilt. Also dass er immer die Abwägung wälzt. Kann ich mir das leisten, was ich mir leisten will und muss? Worauf muss ich gegebenenfalls verzichten, was gönne ich mir und so weiter. In diese Abwägerei, in diese Einteilungspraxis funkt das Grundeigentum rein, und zwar sehr gründlich, wenn es so hohe Ansprüche an was stellt, was man nicht einfach lassen kann und will. Und das geht so weit, bis Leute sich hinstellen und sagen, diese Mieterhöhung, ich kann sie mir nicht leisten. Aber wie gesagt, wenn man jetzt mal so überlegt, ja, das gibt's, klar. Aber was heißt denn das? Ich kann mir die nicht leisten. Warum eigentlich nicht? Diese Notwendigkeit, sich beständig einzuteilen mit seinem Geld, die hat jedenfalls nicht das Grundeigentum über die Menschheit gebracht. Das hat nicht erst damit angefangen, dass der Vermieter auch noch Geld von einem will. Wiewohl er sehr anspruchsvoll dem Menschen da an der Stelle gegenübertritt. Es ist ja, es ist offenkundig so, dass die Gelderträge, die Geldsumme, mit der die Leute sich als Mieter und als Konsumenten in jeder anderen Abteilung und Hinsicht einteilen müssen, also die Gelderträge der Einkommensquelle, die diese Leute ihr eigen nennen, dass die das Benötigte irgendwie notorisch schlecht abdecken. Dass das so ist, das ist überhaupt der Grund dafür, dass es diese Notwendigkeit des Sich-Einteilens gibt. Darauf möchte ich aufmerksam machen und noch ein paar Gedanken dazu sagen. Also ich sage es jetzt auch mal so, der Begriff der Sache, um den ich damit rumruder, das ist Armut. Und zwar Armut in ihrer marktwirtschaftlichen, also modernen Erscheinungsform. Armut in dieser Welt, die geht überhaupt so, die besteht darin, dass man die Freiheit besitzt und dazu gezwungen ist, sich inmitten einer bunten Warenwelt, die um die Gunst der Kundschaft buhlt, dass man sich in der selbstbewusst und eigenverantwortlich mit knappen Geldmitteln einteilt, Und zwar mit den knappen Geldmitteln, die einem die eigene Erwerbsquelle, also in aller Regel die abhängige Beschäftigung des Menschen, einspielt. Insofern, ich sage das deswegen, weil ich darauf aufmerksam machen will, man kann viel übers Grundeigentum schimpfen, das macht einem halt Probleme beim Einteilen, also Probleme beim Fertigwerden mit der Armut. Das Grundeigentum ist aber nicht der Grund für die Armut. Sondern der Grund für die Armut, der ist an der Stelle zu suchen, nicht beim Grundeigentum, sondern da, wo die Leute sich ihren Lebensunterhalt, der offenbar so bestimmt ist, so beieinander ist, wo sie sich den überhaupt verdienen, wo sie sich den erwerben, da ist der Grund für die Armut in der Gesellschaft von so vielen Leuten zu suchen. Also bei der Frage, wofür kriegen sie eigentlich dieses Geld? Wofür kriegen sie das Geld bezahlt, was zum Leben, wenn es reichen soll, mindestens mal heißt, man muss sich immer einteilen und immer fragen, worauf verzichte ich und was leiste ich mir unbedingt. Also das ist der angeregte Perspektivwechsel, weil ich schon der Auffassung bin, dass das der große Pferdefuß an der Erregung über das Schmarotzertum und die Unverschämtheiten des Grundeigentums ist. Die Sache, auf die man von da mal zu kommen hätte und kommen müsste, wäre nicht der Vorwurf des Schmarotzertums an offenkundige Schmarotzer, sondern das wäre, wenn man in diesen Kategorien bleiben will, der Vorwurf der Ausbeutung, der sehr zu Unrecht als bloß moralischer Vorwurf gilt. Also der sehr zu Unrecht in die Untiefen der Moral verbannt ist. Ausbeutung ist ein Urteil, jedenfalls über Figuren, nicht über die Grundeigentümer. Nicht über Figuren, die einfach was abgreifen. Sondern das ist ein kritisches Urteil, nimmt die in den Blick, die überhaupt dafür zuständig sind, diese notorisch beschränkten Geldmittel, von denen die Leute leben müssen, diesen Leuten zu zahlen, diesen Leuten zu stiften, nämlich als Mittel ihres Geschäfts. Also den Leuten Geld zu bezahlen, was die als Lebensunterhalt gebrauchen müssen. Aber wenn sie den Leuten dieses Geld zahlen, dann machen sie es, soweit es sich als, also die Unternehmer, die Arbeitgeber, von denen rede ich, soweit es sich für die als Mittel ihrer Geschäftsrechnung erweist. Die Leute müssen zwar davon leben, nicht nur die Miete zahlen, sondern auch alles andere. Aber das Geld, was sie da bezahlt kriegen, das ist dafür gar nicht gedacht. Das ist dafür gar nicht bezahlt. Sondern das ist Geld für die Arbeit, die sie in Diensten der Vermehrung von fremdem Eigentum ableisten. Über das Prinzip war ja auch schon sehr viel die Rede heute Abend. Dass die Leute in ihrer Mehrzahl diese Rolle im Kapitalismus spielen. Nicht, dass sie einfach Mieter sind und dann irgend so einer Figur immer was geben müssen, die quasi wie ein Schutzgelderpresser immer was haben will. Sondern, dass diese Leute im Kapitalismus noch ganz anders eingeklinkt sind. Nämlich als nützliche Dienstkräfte, die sich um die Vermehrung dieses Eigentums kümmern, was nicht das ihre ist, und die dafür ein Geld bekommen, was als Lebensunterhalt für sie untauglich ist. Das soll man sich mal gedanklich vornehmen. Weil, wie gesagt, letztlich geht das Wohnungsproblem, was die Leute so aufregt und rumtreibt, das verweist der Sache nach letztlich darauf zurück. Weil, wie gesagt, ich will nicht bestreiten, dass das Grundeigentum unverschämte Ansprüche stellt und den Leuten diese Schwierigkeiten macht. Aber kaum fragt man sich mal, warum fällt das einer Krankenschwester oder einer und so weiter, einer Rentnerin, warum fällt denen das eigentlich so schwer, diesen Ansprüchen gerecht zu werden? Ist man dabei, dass man mindestens dass mindestens mal die andere Hälfte dieses ganzen Vergleichs, dieser ganzen Frage darin besteht, mit was müssen die sich eigentlich ihr nicht bloß die Miete, sondern ihr ganzes Leben einteilen. Insofern, ob die Leute, und das ist glaube ich kein sehr populärer Gedanke, den ich jetzt gerade versucht habe, an den Mann zu bringen. Ob die Leute das wissen oder nicht, ob sie es wissen wollen oder nicht. Mit den Wohnungsproblemen, die der Mensch als Mieter hat, steckt er bis zum Hals in einer ganzen politischen Ökonomie des Kapitalismus, für die er nicht einfach bloß der Mieter ist, sondern in aller Regel der nützliche Idiot, der nützliche Dienstknecht, der überhaupt für die Vermehrung dieses Reichtums in die Pflicht genommen wird. Und dagegen hat der Mensch als Mieter garantiert gar nichts in der Hand, sondern als Mieter kann er bloß einen Dauerauftrag einrichten. Also insofern ist es auch wirklich die verkehrte Perspektive, das verkehrte Feld irgendeiner Gegenwehr. Also vor allem, weil in dieser Mietfrage die Leute ja auch gerne so militant auftreten und sagen, sie lassen sich das alles nicht bieten. Das ist die Mieterprotest ist absurd. Und der Mieter, das merkt man dann auch, der Mieter, diese Figur, das ist gerade die Abstraktion, das ist gerade die grandiose Abstraktion von allen ökonomischen Besonderheiten, auf die es total ankäme. Das bei so einem Mieterprotest, ja, wenn ich mich bei meinen Nachbarn umschaue und sage, wir als Mieter haben eine Gemeinsamkeit und sind unzufrieden, dann finden sich da, je nachdem, wo man wohnt, gerade in Wien sind die Ghettos ja so schön durchmischt, habe ich jetzt gelernt. Da wohnen ja Sozialhilfeempfänger, Niedriglöhner und besser betuchte Leute Tür an Tür. Dann können da Ärzte, Studienräte, Putzfrauen und was weiß ich nicht wer, alle im Namen des gleichen Titels zusammenfinden. Das ist gerade das Fatale, das ist gerade die Abstraktion von der ökonomischen Besonderheit. Aber die alle können sich natürlich darüber beschweren, dass der Vermieter schon wieder für alle die Mieten erhöht hat.
So, die ganzen verschiedenen Figuren, die mögen ja alle betroffen sein von den Rechnungen des Grundeigentums. Aber welche Probleme denen das bereitet, da kommt es ja schon mal wohl sehr drauf an. Und da eben bei dem Gros der Leute, das, von denen ich eben geredet hatte, bei den Arbeitnehmern, eben die, sich als Dienstkraft einzuteilen mit dem, was man dafür kriegt, dass man Dienstkraft ist, für die Vermehrung von Eigentum. Also der Mieter ist gerade die grandiose Abstraktion von all dem, worauf es praktisch und theoretisch total ankäme. Aber von diesen, worauf es ankäme, von diesen ökonomischen Besonderheiten, davon will ein unzufriedener und überforderter Mieter ja überhaupt nichts wissen. Daran will er ja überhaupt nicht rühren. Wenn er sich mit seinen Nachbarn zusammentut und lautstark darüber jammert, wie teuer sein Kiez und seine Heimat geworden ist. Ja, und eben, der hat kein anderes Mittel als Mieter in der Hand, als darüber zu jammern, damit zu drohen, dass er ja glatt auch wegziehen kann. Also, um nochmal auf die provokante Behauptung in dem Flugblatt zurückzukommen, das verteilt wurde, um zu dieser Veranstaltung einzuladen. Die Wohnungsfrage ist im Kapitalismus überhaupt nicht zu lösen, sondern die gehört untrennbar zu ihm dazu. Damit wäre ich erstmal durch. Gibt es noch Fragen? Einwände, Ergänzungen?
eine Stellungnahme, die so ein bisschen gegen die Veranstaltung gerichtet war. Weil so der Vorwurf rausgehört wurde, der Vermieter wurde so ins Unrecht gestellt. Und der Mieter hätte doch einige Macht. Und der Vorschlag war ja zu sagen, ja, sollen die Mieter doch einfach in den Hubsdorfer Bund ziehen, wenn ihnen die hohen Mieten hier nicht passen. Ne? Das ist schon witzig. Und zugleich hat dieser Mensch gesagt, dass sich der Preis, der Mietpreis nach Angebot und Nachfrage richten würde. Das ist deswegen lustig, weil er der Mieterschaft sagt, wechsel doch in den Ebsdorfer Grund. Und nach seiner Aussage müsste das ja nichts anderes als die Nachfrage nach den dortigen Mietobjekten irgendwie steigern, sodass sie mit dieser Empfehlung, die er ihnen verabreicht, eigentlich das dazu führen würde, dass nach seiner Aussage die Miete dort steigen müsste. Und das sollte aber ein Rezept sein gegen die steigenden Mieten. Und nicht eine Antwort darauf, wie sie steigen. Nämlich, dass dann einfach diejenigen, die Eigentümer sind, eine wachsende Erpressungsmacht haben mit der wachsenden Nachfrage, sodass sie ihre Ansprüche höher stellen. Fällt mir jetzt nur einfach zu der Rolle des Mieters noch ein. Weil auch da ist es sehr populär, obwohl der Mieter wirklich die ohnmächtige Figur ist, aber da auch wieder ihn als Konsumenten eine Macht zu bescheinigen, die er haben soll, die ihm nun wirklich nicht zukommt.
Mich würde ja mal interessieren, welche Vorschläge jetzt aus eurer Sicht kommen. Also diese neoliberalen Tendenzen, also erst einmal sind ja auch die Gehälter auch tarifbedingt oder außertariflich bedingt, die sind ja gar nicht mitgewachsen, relativ. Als ich angefangen habe zu arbeiten und habe meinen Lohnzettel betrachtet, als ich aufgehört habe mit 65, da habe ich gemerkt, dass das gar nicht richtig mitgestiegen ist, was ich für meine Arbeit als Ertrag bekommen habe, relativ zur Inflationsrate und zu steigenden Lebenshaltungskosten. Und das hat man in ganz vielen Bereichen, wenn Sie sich angucken, Krankenpfleger, Erzieher, Lehrer genauso, kriegen weniger Geld, das ist nicht progressiv mitgestiegen, sondern das ist degressiv mitgestiegen. Und wenn Sie sich angucken, wie das mit den Steuern der relativ gut verdienenden Klasse gewesen ist, Herr Kohl hatte noch 58% für die Reichen. Das liegt jetzt 10% niedriger. Ja, und was machen die Leute mit dem vielen Geld?
Wohnungen kaufen zum Beispiel.
Genau. Und deswegen ist meine Frage, was gibt es denn zu tun? Was muss sich denn ändern?
Also erstmal ist doch die Frage.
Über die Schere haben schon vor 40 Jahren die Parteien gejammert, die das Wort sozial drin hatten, wie sie immer weiter auseinanderklafft.
Und? Ja. Von der wird immer wieder erzählt und so. Meine Frage wäre erstmal, und warum ist das so?
Ja, warum ist das so? Die Leute wählen die Parteien, die das machen dürfen.
Nein, warum sind die Löhne, warum sind die Löhne anders als die Mieten? Entwickeln sich da gar nicht mit? Das wäre doch erstmal die spannende Frage, weil daraus dann auch folgt, und was ist da jetzt die Antwort drauf? Auf wie kann man das Problem in den Griff kriegen? Ja, erstmal die Frage,
worin. Der Staat versucht es ja in den Griff zu kriegen. Also er hat die Gewinne privatisiert und gibt noch Steuergelder rein für die Leute, die es nicht schaffen, ihren Wohnraum aus eigenem Ertrag zu bezahlen. Fertig.
Aber da sind Sie jetzt weg von dem Beispiel, was Sie erklärt haben.
Die Mietzuschüsse, das geht ja aus unseren Steuergeldern raus.
Aber bevor man...
Ich habe so verstanden, dass Sie erklären wollten, warum die Einkommensentwicklung nichts zu tun hat mit der Entwicklung der Mietpreise, der Sie ausgeliefert sind und einen wachsenden Anteil an Ihrem Einkommen dann für diesen Mietzins berappen müssen.
Und,
ja, aber ich meinte indirekt die Einkommen der arbeitenden Bevölkerung sind nicht mitgestiegen mit den Ausgaben eben auch der Mieten oder ja, der Lebenshaltungskosten.
Da war die Frage, woran liegt das, dass die nicht steigen? Da muss oder man doch dass die so niedrig sind, wie sie sind? Das wollten wir uns gerade überlegen, jetzt zusammen.
Da reden Sie ja über den Charakter eigentlich der Einnahmequelle als arbeitende Bevölkerung.
Was ich rede über den Charakter des Staates, wie er das regelt.
Wie kommen Sie denn darauf,
dass aber das wenn Sie sagen, der da was regelt, muss man doch überlegen, was dann regelt. Weil Ihre Frage ging doch auf, wie kann das sein, dass das Einkommen nicht mithält mit den wachsenden Mieten. Aber dann ist es ja eine Auskunft oder eine Frage eigentlich, ein Rätsel, die Sie an die Einkommensquelle stellen, die die Leute beziehen, wenn sie einen Lohn oder Gehalt bekommen für ihre Arbeit. Und negativ kann man ja schon mal so viel sagen, das ist ja das Fakt, das Sie feststellen. Offensichtlich bemessen die Arbeitgeber das, was sie den Leuten an Lohn zahlen, tut sich ja nicht daran, was sie fürs Leben brauchen.
Richtig.
Und das ist ja auch schon mal erstmal, bevor man dann überlegt,
ja.
Woran bemisst sich dann eigentlich die Lohnzahlung, aber eine vernichtende Kritik an dieser Sorte Einkommensquelle.
Aber Moment mal, bevor wir... Mir kommt es schon so vor, als hätte man zwei verschiedene... als wären jetzt zwei verschiedene Erklärungen auf dem Tisch. Weil der Ausgangspunkt war ja immerhin die Frage, was wir jetzt, ausgerechnet wir, was wir jetzt eigentlich für einen Vorschlag zu machen hätten, wie das Problem zu lösen sei. Und das Problem wurde vorstellig gemacht in diesem Verhältnis, die Löhne steigen gar nicht mit. Die Mieten steigen immer, die Löhne steigen nicht. Und Sie haben jetzt gesagt, das haben Sie gemerkt, als Sie aufgehört haben mit dem Arbeiten. Und das Stichwort dazu war Neoliberalismus. Und gegen das Stichwort Neoliberalismus, an das sich dann nämlich die Frage anschließt, warum lässt der Staat das zu und verhindert das nicht? Warum gibt es Parteien, die das mitmachen und so weiter? Gegen das Stichwort Neoliberalismus möchte ich mal sagen, ja, was denn sonst? Der Grund dafür, dass die Löhne nicht mit irgendwas mitsteigen, mit der Miete, der liegt nicht im Neoliberalismus, sondern der liegt daran, dass Löhne im Kapitalismus bezahlt werden. Seit wann ist es denn so, dass Löhne darauf abonniert sind, zum Beispiel einen Inflationsausgleich mit sich zu führen? Wenn Löhne das jemals bewerkstelligt haben, dann weil Gewerkschaften das erstritten haben, dass der Lohn alle paar Jahre um 2% steigt. Man merkt also, dass deswegen unsere ganze Rede, die sollte darauf gehen, wenn man sich an der Stelle wundert und beschwert, dass man als Mieter dann diese Schwierigkeiten bekommt, dann muss man sich mal überlegen, in welcher Gesellschaft man eigentlich lebt. Also, ich weiß nicht, wie ernst das gemeint war, Sie haben es halt so gesagt, gemerkt haben Sie das dann mit Eintritt in die Rente, dass die Löhne gar nicht die ganze Zeit gestiegen sind. Und da muss ich sagen, das ist ein bisschen spät. Wenn man das da erst merkt, weil
dieses ist es mir sehr gut gegangen.
Ja, und auch im Nachhinein kann man dann bemerken, wofür man den Lohn, mit dem es einem eine Zeit lang auch sehr gut gegangen ist, wofür man den eigentlich bekommen hat. Weil wenn man den fürs Leben kriegen würde, dann dürfte der mit 65 nicht aufhören.
Ja,
Ja, der ist den man muss zwar davon leben, sogar als Rentner und Rentnerin lebt man letztlich vom Lohn, nämlich von dessen Umverteilung durch die Rentenkasse. Aber das ist genau dieses Verhältnis, was jetzt nochmal kritisch angemerkt werden sollte. Davon hat man zwar zu leben, aber dafür bekommt man ihn nicht und dafür taugt er auch nicht. Und das hat nichts mit Neoliberalismus und auch nichts mit unterlassenen Korrekturen der Politik zu tun, sondern das ist das Prinzip der Einkommensquellen im Kapitalismus. Und wenn ich Kapitalismus sage, meine ich die soziale Marktwirtschaft oder wie auch immer man das nennen will. Und wir wollten nicht drüber jammern, also weil Sie gesagt haben, das machen Parteien mit Sozial im Namen ja schon immer. Sehr verlogen übrigens, wenn die darüber jammern. Aber wir wollten nicht drüber jammern, sondern wir wollten dafür werben, dass man sich mal Rechenschaft darüber ablegt, womit man es da eigentlich alles zu tun hat. Selbst wenn man es erst als quasi als Rentner merkt und dann feststellt, diese Mieten, die sind immer schlechter auszuhalten. In was ist man da sein Leben lang eigentlich schon verstrickt gewesen? Und wie gesagt, es gibt, wir sind der Auffassung, es gibt gar nicht das Rezept, es gibt gar nicht den Punkt, an dem man das Wohnungsproblem im Kapitalismus richtig angehen könnte, lösen könnte. Also der Tipp heißt Kapitalismuskritik.